At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zum letzten Leinwandliebe-Podcast für das Jahr 2024. Und diese Ausgabe ist ja immer die, auf die ich mich irgendwo am meisten freue, vor der ich aber auch immer den meisten Respekt habe, weil ich habe natürlich die Vielgucker bei der Redaktion jetzt wieder hier im Podcast-Studio. Zum einen natürlich die gute Jenny vom Moviepilot.
Hallo,
Jenny.
Hallo, du versprichst zu viel, was viel gucken bei mir.
Ja, ne, ich weiß nicht. Also, wenn ich dann wieder mit meiner Zahl komme, dann wirkt das schon wieder sehr viel. Und den King of Movie gucken, Christoph.
Hallo, Moin. Christoph. Ja, für mich natürlich besonders toll. Ich musste ja letztes Jahr krankheitsbedingt aussetzen. Da habe ich hat gerade mal halb so viel gesehen. Björn stattdessen, glaube ich, geschickt. Ja, und dieses Jahr gerade noch rechtzeitig wieder fit geworden, wurde auch knapp, aber es klappt heute sehr schön.
Gut, und bevor wir jetzt über unsere jeweilige Top 5 für 2024 sprechen, hier nochmal kurz der Hinweis für euch, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch natürlich, wie immer, präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und wer schon lange jetzt bei Leinwandliebe dabei ist, der kennt das Spiel. Wir gehen jetzt unsere jeweilige Top 5 durch. Wir fangen immer an bei Platz 5 und arbeiten uns dann langsam zu Platz 1 vor. Aber vorher, wie gesagt, die obligatorische Frage, wie viele Filme sind es denn bei euch dieses Jahr geworden? Also ich meine, wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme ja noch gut eine Woche, anderthalb Wochen irgendwie so, da kann ja noch ein bisschen was kommen. Aber
die
jetzt
sind
so
bei mir auch komplett durchgeplant. Also ich weiß schon, wo ich am Ende bin. Also da kommen noch einige einige 7 bis 10 Filme Marathontage, so zwischen den Feiertagen. Krass. Die sind alle komplett durchgeplant, das ist alles klar.
Dann fange ich einfach mal ganz dreist an. Ich habe 215 Filme bis jetzt geguckt.
Ja, das war, hast du jetzt im richtigen Tonfall gesagt.
Ja.
Ja, ist doch gut.
Ey, aber ich habe auch.
Du liest doch auch so
unglaublich
viel.
Genau, ich habe auch 41 Bücher gelesen dabei, 44 Serien geguckt und gar nicht gecheckt, wie viele Spiele ich so durchgezockt habe. Also.
Ich habe vor ein paar Tagen angefangen, Path of Exile 2 zu spielen.
Was also, ist das? Heißt,
ist egal, aber okay. Es könnte dafür sorgen, dass meine Filmguckzahl im nächsten Jahr sich halbiert.
Ach so, ne.
Wären es nur 700 dieses
Jahr? Nein, ich war dieses Jahr, es ist eins meiner schwächeren Jahre. Ich bin jetzt aktuell bei, Kurzfilme zählen ja bei mir nicht, also 806. Und ich komme bis Ende des Jahres aber noch klar über 850.
Na Mensch, okay.
Das ist,
Jenny schüttelt den Kopf, das heißt, du bist nicht ansatzweise in den Regionen?
Nein, also ich habe so wenig geschaut wie lange nicht. Ich habe auch Ausreden dafür. Ich habe, glaube ich, während die Folge rauskommt, so 320 geschaut, weil ich dieses Jahr ganz im Zeichen eines Films, der vielleicht hier in der Liste auftaucht, sehr, sehr viel Tennis geschaut habe.
Na.
Wir haben einen Tennis-Streaming-Dienst abonniert. Ich habe ungefähr 20 Bücher von Robert Harris gelesen.
Oh ja.
Aber nicht Konklave, lustigerweise. Aber alle anderen kann ich empfehlen und hatte dieses Jahr ehrlicherweise auch nicht so viel Lust auf Filme, um quasi nach der Arbeit runterzukommen, sondern eher auf Sport. Ich habe sehr viel Sport geschaut.
Und Formel 1 bist du fremdgegangen jetzt?
Nein, Formel 1 habe ich on top geschaut, deswegen habe ich ja im vergangenen Jahr schon weniger geschaut. Ich habe jetzt 2 Sportarten, die ich suchte und privat noch eine 3. Sportart, die ich betreibe.
Genau,
im
also
Vergleich,
das dürfen wir verraten. Bogenschießen.
Ja.
Ein bisschen was über Bogenschießen gelernt im letzten Jahr.
Und ich sehe das immer nur bei dir und denke mir, ach cool, das ist eigentlich schon ein geiles Hobby.
Ja.
Oder auch ein geiler Sport.
So. Und warst du letztes Jahr, als du hier warst, wo ich nicht da war, warst du da schon Chefredakteurin?
Da weiß ich nicht, ob es schon bekannt gegeben wurde, aber im Prinzip war es schon.
Ja, aber dann, also wenn man dann, ich kenne das ja auch schon im ersten Jahr, also wenn man die Rolle übernimmt, dann ist das erste Jahr doch nochmal eine andere Herausforderung als dann hoffentlich später, dass man da den einen oder anderen Film weniger guckt, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Gut, haben wir die Zahlen abgefrühstückt? Das ist immer so der
wir dürfen jetzt offiziell am Podcast teilnehmen.
Ja, ja, genau. Okay. Nee, nein, nein, aber das ist immer so der Part von diesem Podcast, bei dem ich denke so, okay.
Wobei ich muss zumindest einschränkend sagen, wegen deines Gewissens und so, dass ich in den letzten 1-2 Jahren, also zumindest seitdem ich das letzte Mal hier war, haben sich meine, ich sehe das ja auch, ich logge ja auch in Letterboxd, wie wir glaube ich alle, sehe ich ja, wie viele aus diesem Jahr ich gesehen habe und wie viele alte Filme. Und es hat sich massiv verschoben.
Richtung ja,
also
alte
mehr
Filme?
Alte
oder?
Filme oder?
Ja, ja, viel, viel mehr. Okay, und dementsprechend, also früher hieß ja, wenn ich 900 Filme gesehen habe, dass davon 350 aus dem Jahr waren und ich quasi wirklich 80-90% aller angelaufenen Filme gesehen habe. Und das hat sich doch stark reduziert.
Okay, krass. Aber Grund einfach, weil so viel kam, dass sich gar nicht interessiert hat, oder?
Nee, das andere einfach mehr und man hat so, der Freundeskreis hat sich dann, also wir reden schon vom Kino trotzdem, ne? Also ich gucke jetzt halt auch sehr viele Festivals, auf denen halt nicht neue, sondern alte Filme laufen. Viel 35 und überhaupt analoges Kino. Dazu meine große Eckart-Schmidt-Retrospektive, also der Regisseur, von dem ich dieses Jahr mit Abstand am meisten gesehen habe. Und mir fehlen immer noch 160 Filme, glaube ich, die dann für nächstes Jahr draufstehen. Krass. Ja, aber er ist jetzt ja dieses Jahr leider gestorben. Ein großer deutscher Regisseur. Am bekanntesten ist der Fan, einer der deutschen Horrorklassiker überhaupt. Und der hat halt in den letzten Jahren seines Lebens, aber das habe ich hier glaube ich schon mal erzählt, ne, hat er halt pro Jahr so 30 bis 80 Filme gedreht. Die meisten davon handeln von jungen Frauen, die sich in Hotelzimmern ausziehen und italienische Gedichte vorlesen auf Italienisch ohne Untertitel.
Gleichzeitig alles?
Hä?
Gleichzeitig ausziehen und vorlesen?
Ja. Naja, manchmal so, manchmal so. Manche machen das auch frei, manche lesen das von ihrem Handy ab. Genau. Und jetzt ein Kumpel von mir und ich gucken die jetzt halt alle, weil wir Komplettisten sind.
Wie gut ist jetzt dein Italienisch geworden und wieso bist du jetzt in italienischen Gedichten und in der Poesie-Szene von Italien drin?
Ich wurde da auf eine falsche Fährte geführt, weil mein Mitschauer, Kamil, der auch für Filmstarts Kritiken schreibt, am Anfang meinte, er könnte Italienisch. Und dann war eigentlich der Plan, dass wir so alle Viertelstunde mal anhalten und er mir kurz zusammenfasst, worum es so ungefähr geht.
Aber das sind das Titel zu, oder was?
Nein, das sind ja alles so selbst veröffentlichte Blu-rays, die überhaupt nur in einer Auflage von 30 Stück hergestellt wurden. Und wir sehen das ja auf Letterboxd, also wir sind die einzigen in der Welt, auf der gesamten Planeten, die jetzt überhaupt so weit sind, wie wir jetzt sind. Und wir haben immer noch über 12.000 Minuten vor uns. Wir haben mittlerweile so ein Excel-Sheet, wo jeder einträgt, was er gesehen hat. Also der hat auch noch so 150 TV-Dokus gemacht. Da haben wir jetzt entschieden, dass wir die einzeln zu Hause gucken. Weil wenn wir die nur bei den Videoabenden gucken, dann kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Also die gucken wir jetzt einzeln, diese neuen Sachen gucken wir alle zusammen. Und ja. Ist ein Projekt.
Ist ein Projekt, okay. Kann man machen.
Also wenn es die Filme schon gibt und keiner sie schaut, irgendjemand muss sie ja schauen. Also irgendjemand muss sie ja schauen. Aber wir haben jetzt schon große Pläne. Also für den letzten Film wollten wir ihn eigentlich einladen, weil wir ihn ja auch persönlich kannten. Aber jetzt ist er halt tot, leider. Was sozusagen uns nochmal einen neuen Schub gegeben hat, weil vorher war es halt so, wir haben eine von diesen Boxen durchgeguckt, dann hatten wir 40 Filme weg. Dann kam am nächsten Tag die neue Box raus, auf der waren 60 Filme drauf und das war so ein Sisyphus-Ding. Jetzt haben wir zumindest einen Endpunkt, weißt du, es ist noch sehr, sehr, sehr weit weg, aber es gibt zumindest einen, der sich auch nicht mehr verschieben wird.
Okay, bevor das jetzt zu weit führt, habe ich nur noch eine kurze Frage. Wie lang sind denn diese Filme von Frauen, die sich in Hotelzimmern ausziehen und die italienische Gedichte vorlesen? Also
zwischen 25 Minuten und 4 Stunden.
Wie, und dann 4 Stunden lang sitzt da eine Frau?
Nein, das gibt auch andere. Also manchmal gehen die auch einfach komplett nur durch die Stadt. Und ich kenne jetzt, die Filme spielen in Rom hauptsächlich. Es gibt auch noch eine LA-Phase, aber hauptsächlich spielen sie in Rom und Palermo. Ich war in beiden Städten noch nie. Ich kenne jede einzelne Straße dieser Städte mittlerweile.
Aber ist es denn noch ein Film? Also gibt es eine Handlung?
Also
oder?
Solche kleingeistigen Beschränkungen davon, was ein Film ist oder nicht, werde ich hier nicht weiterverfolgen.
Ja, okay, gut. Dafür, dass wir jetzt schon seit fast 10 Minuten darüber reden, ist die Frage, glaube ich, gestattet. Also gibt es da noch eine Handlung dazu oder rennen die halt wirklich nur durch die Stadt? Weil dann kann ich mir hier auch auf Dreisat oder wo gibt es das, wo sie vorne in so einem Zug, ja genau, das klingt ja genauso.
Kann man die bei Letterbox loggen?
Nee, ich glaube leider nicht.
Das ist am Ende die Entscheidung. Ja klar kann man sich darüber streiten, für mich sind Filme am Vorspann, am Abspann. Bei den ersten drei von diesen Boxen, die heißen Römischer Zyklus, also die ersten liefen zum Beispiel auch noch aus dem ersten Box, das waren 11 Filme, die liefen auch noch alle auf großen Festivals. Also dementsprechend würde ich das schon, das ist halt jetzt auch nicht irgendwer. Dementsprechend schon. Und in den ersten drei Boxen gab es immer noch so eine halbstündige Interview-Extra-Ding, wo er bei jedem Film auch noch so ausgiebig erzählt hat, was er sich dabei gedacht hat. Mhm. Okay. Gab es dann leider ab Box 4 nicht mehr, deswegen sind wir jetzt so ein bisschen...
Okay, gut. Genug darüber. Aber wenn ihr da mehr zu hören wollt, dann schickt uns eine Mail an leinwandliebe@filmstadt.de. Dann setzen wir Christoph und Kamil hier mal ins Podcaststudio. Dann können sie hier
wenn wir das geschafft haben, irgendwann mal mit den, was weiß ich, 400 Filmen oder so, dann...
Aber kannst du dich dann noch erinnern, was im ersten Film passiert
ist? Nee. Ich schlag vor YouTube-Botch-Party bei Movieblog.
Ja, super. Wird bestimmt richtig gut ankommen.
André muss das schauen, ja, würde ich sagen.
Das Problem ist nur, wenn da zu viel Nacktheit ist, dann können wir es auf YouTube nicht zeigen.
Es gibt sehr viele auch angezogene Filme.
Ja, gut,
das war eine sehr verkürzte Darstellung meiner.
Gut, aber wir sind ja jetzt für was anderes hier, nämlich unsere jeweilige Top 5. Und deswegen... Wir haben jetzt schon lange Rede gehabt, jetzt mal einen kurzen Sinn draus. Jenny, du darfst anfangen mit deinem Platz 5.
Also mein Platz 5 hat dieses Jahr die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Ich rede natürlich von Anora von Sean Baker. Habt ihr beide gesehen,
ja,
oder?
Ja.
Ich muss mal kurz nach den Regeln fragen. Wir besprechen die Filme ausführlich, wenn sie zum ersten Mal genannt werden, ne?
Ja, so ausführlich.
Und
ist
also
jetzt,
ich gebe jetzt keine ausführliche Inhaltsangabe.
Also
nein, aber wir reden über den. Wir reden ja trotzdem ein bisschen.
Wenn du ihn später noch mal haben solltest, dann kannst du da vielleicht auch noch mal irgendwie was zu sagen. Aber muss es denn vielleicht?
Es geht aber darum, wir spoilern das jetzt nicht.
Ich spoiler hier nichts.
Du spoilerst ja.
Nein, aber falls Christoph den jetzt, keine Ahnung, auf Platz 1 hat, dann würde
dann
er jetzt
würde
nicht sofort sagen.
Würde ich das jeder Person selber überlassen.
Ja, genau, ja, eben deswegen. Also gut, also Anora Platz 5 von Jenny.
Anora Platz 5 von Sean Baker, den man ja unter anderem kennt von The Florida Project, mein Lieblingsfilm von ihm, bis dato Tangerine und zuletzt Red Rocket. Eher amerikanischer Independent-Film, würde ich mal sagen. Kurz zusammengefasst wird der oft verglichen mit Pretty Woman. Für mich ist er auch so in der ersten Hälfte so ein bisschen ein Indie-Pretty Woman. In der zweiten Hälfte eher hier, wie heißt er auf Englisch, der schwarze Diamant. Hier
Uncut Gems.
Uncut Gems, genau, von den Safdie-Brüdern. Erste Hälfte, es geht um eine Sexarbeiterin, die in einem Stripclub einen jungen Oligarchensohn kennenlernt, der mit dem Geld nur so um sich wirft. Sie quasi dafür bezahlt, 1-2 Wochen seine Freundin zu sein und nur die Zeit mit ihm zu verbringen. Dabei kommen sie auch nach Las Vegas, heiraten die Eltern, bekommen das irgendwann mit und dann stehen irgendwann eines Morgens die Handlanger der Eltern vor der unglaublich hässlichen Villa, ja, in der der Junge wohnt. Und in der auch Annie, die Hauptfigur, gespielt von Mikey Madison, sich zu dem Zeitpunkt befindet. Die Eltern wollen das natürlich annullieren lassen. Sie denkt sich, ist zumindest meine Deutung, was ist mit meinem Auskommen, das ich mir gerade gesichert habe. Romantischere Menschen werden sich vielleicht denken, sie fühlt auch was sehr stark für ihn. Ich habe da andere Thesen, was so ihre Gefühle in dem Verlauf des Films angeht. Aber dann beginnt sozusagen der Uncut-Gems-Teil des Films, wenn man dann im Verlauf von etwa 24 Stunden verfolgt, wie diese Handlanger versuchen, diesen Oligarchensohn aufzuspüren, der sich natürlich davon gemacht hat. Und das zusammen mit Annie. Und mich hat der Film sofort mitgerissen, als er in Cannes lief. Erstens, weil er eben die Genres so stark vermischt, also weil es eben im Grunde wie eine Rom-Com ist, aber mit dem Gestus eines bodenständigen Independent-Films mit starker Milieurecherche, sehr viel Authentizität, die zumindest projiziert wird. Ob es wirklich authentisch ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe noch nicht so viele russische Oligarchensöhne getroffen in meinem Leben.
Jetzt war Zeit, Jenny.
Also dieser Film ist furchtbar witzig. Das liegt auch an dem Ensemble, weil diese drei Handlanger, die dann eben aufkreuzen, die sieht man. Man hat sofort ein Bild von ihnen. Ich habe sofort an hier Eastern Promises gedacht von Cronenberg und diverse andere russische Gangsterfilme, die man so über die Jahre gesehen hat. Dann werden diese Erwartungen aber stark unterlaufen von diesen drei, die ja mit variierender Kompetenz ihre Aufgaben erfüllen, aber einem sehr schnell ans Herz wachsen. Und ja, dieser Film hat mich einfach mitgenommen auf eine Welle von Freude, Aufregung, auch Wut auf diese Eltern, die man ja lange Zeit nicht sieht. Und ist für mich so eins der schönsten Kinoerlebnisse dieses Jahres, was so die pure Ekstase im Kino angeht, weil er einfach so lustig, auch im Finale so berührend ist. Und ja, Anora, mein Platz 5.
Auch einer der großen Oscar-Favoriten für die anstehende Saison.
Hat mich irgendwie nicht so gehuckt. Ich muss ja auch sagen, es war mein erster Sean Baker-Film, weil ich die anderen irgendwie immer im Kino verpasst habe und bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, sie nachzuholen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch noch mit irgendwie, weil alle, Sean Baker, mit sehr großen Erwartungen in diesen Film gegangen. Und dann war es halt so am Anfang erstmal nur so ein bisschen so, okay, das ist Pretty Woman 2.0, aber ein bisschen moderner gemacht, ein bisschen glaubwürdiger, authentischer, wie du ja auch meintest. Und ich war nicht so ganz, ich muss ihn, glaube ich, echt nochmal ein zweites Mal gucken, weil ich jetzt eher weiß, worauf ich mich da einlasse, weil der ja von der Tonalität her, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es dann zwischendurch einfach halt so teilweise ja auch schon fast so ein Slapstick-Humor annimmt, wenn diese drei Handlanger da kommen und sie erstmal als kleine Zarte da, diese großen Typen da, hier den Tritt in die Eier und da, die fliegen alle nur um sie herum. War nicht so mein Film. Ich verstehe den Appeal, den der Film so haben kann. Wie gesagt, ich glaube, ich muss ihn einfach nochmal ein zweites Mal
wobei
gucken.
Wobei ich sagen würde, dass, also ich will jetzt nicht für Jenny sprechen, aber viele, die Sean Baker sehr gut kennen, waren in Cannes genauso überrascht. Weil ich meine, da läuft dann von Sean Baker, der ja schon mit Tangerine L.A. über so sehr, sehr harte Filme über den Alltag von Sexarbeiterinnen gemacht hat, jetzt mit so einem 2,5-Stunden-Film, da im Wettbewerb von Cannes läuft, da erwartet man ja auch nicht einen Film, der so wahnsinnig lustig und unterhaltsam ist, sondern man hatte eigentlich eher gedacht, das wird jetzt so harte, sozialrealistische Kost und dann saß man da und hat irgendwie so die Zeit seines Lebens gehabt, mehr oder weniger. Das war schon auch für uns überraschend. Das war nicht das, womit ich jetzt im Vorhinein gerechnet hätte, als ich gehört habe. Weil wenn du in Cannes bist, ist ja meistens, die Filme haben alle ihre Weltpremiere, klar, und oft hast du wirklich nur einen Satz Inhaltsangabe. Und dann steht da halt irgendwie so ein nichtssagendes Bild und dazu irgendwie die Struggles einer Sexarbeiterin in New York, so, oder dann stellst du dir auch einen anderen Film.
Ja. Gut. Dann haben wir Jennys Platz 5 durch, oder möchtest du noch was mehr dazu sagen?
Vielleicht.
Vielleicht später dann. Okay, gut, dann Christoph.
Wir spoilern nicht.
Kommen wir zu deinem Platz 5.
Mein Platz 5. Der könnte auch später noch woanders kommen. Ist dann so.
Verrückt. Also, hier gibt es ja Dinge, die gibt es gar nicht.
Wir sind dieses Jahr total, deswegen mussten wir auch so viel über Eckart Schmidt reden, weil ich glaube, dieses Jahr haben wir ganz viele Überschneidungen, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir 15 Filme hatten. Oder 14, glaube ich. Ja, mein Platz 5 ist deutscher Titel City of Darkness, englischer Titel Twilight of the Warriors Walled In.
Ja.
Der neue Film von Zoe Chang, dem spannendsten Hongkong-Regisseur, den es gerade so gibt. Man kennt ihn vor allen Dingen von Limbo. Mad Fate ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen untergegangen, lief aber auf der Biennale und dem Fantasy Filmfest und ist auch ein total irres Teil. Und der neue ist halt wirklich Martial Arts Kino at its best. So in den 80ern war ja so die Hochzeit des Hongkong Kinos, wo irgendwie auf einmal alles möglich schien und die einfach jeden Wahnsinn durchgezogen haben, ohne Rücksicht auf alles. Und da kommt das Ding jetzt schon wieder sehr nah ran. Und das Tollste ist halt der Schauplatz. Also spielt, ich kann das nicht aussprechen.
Kowloon.
Das ist, man glaubt das gar nicht, weil ich erst den Film gesehen habe und danach gegoogelt habe. Und
so ging es mir auch,
ja. Weil ich habe es erst in Cannes, ich habe den halt auch in Cannes gesehen und da weiß man ja vorher mal nicht so viel. Und der Film spielt Ende der 80er Jahre in so einem Stadtteil von Hongkong, der so eine chinesische Enklave ist. Und das ist wie Also einfach so ein riesiges Stadtviertel, das aber komplett, wo alle Häuser zusammengewachsen sind. Mhm. Das wird fast wie so Miyazaki-Film oder so, weißt du, irgendwie so sowas, wo du die einzelnen Häuser gar nicht mehr erkennst. Das ist immer so ein riesiges, als ob da irgendwie ganz viele Hochhäuser ineinander gefallen sind. Und das wirkte für mich so ganz stark wie so dystopische Science-Fiction-Filme aus der Absolut, Zukunft, ja. Wo die auch alle so weit hoch und durcheinander gebaut werden, dass man da auch so gar nicht mehr das so richtig erkennt, dass das einzelne Sachen sind.
Das war ja auch irgendwie in den Ende der 80er Jahre der dicht bevölkertste Ort der Welt.
Ja, logischerweise, weil ich meine, das ist unglaublich. Das ist ein so ein ganz kleines Viertel, also mehr wie so einmal so ein Straßending drumherum und dann einfach diese Häuser, die da in der Mitte drin stehen, alle zusammen. Und in dem kleinen Ding haben 1,3 Millionen ja. Menschen gewohnt. Das ist, ich habe mir das ausgerechnet damals und ist in meiner Kritik geschrieben, das ist die Bevölkerungsdichte von Berlin mal 320.
Ja, das ist krass.
Und Berlin ist jetzt schon nicht so leer. Ja, also 300, für jeden einzelnen Berliner 320.
Ist da auch Rudo mitgerechnet?
Was?
Rudo?
Ach so, ja, ich bin ja kein gebürtiger Berliner. Ich wüsste jetzt nicht mal, wo genau das ist. Ich habe kurz überlegt, ob du damit einen Stadtteil von Hongkong meinst.
Nein.
Genau, also und allein dieser Schauplatz, wenn sich die Hauptfigur oder der Protagonist dann da in diesem Viertel da reinflüchtet auf der Flucht vor Gangstern oder der Polizei, weiß ich gar nicht mehr, mit Drogen. Und dann den restlichen Film spielt das halt in diesem, also es ist einfach der totale Wahnsinn, da alle Räume irgendwie zusammen und ja, und die Martial Arts Action ist der Oberhammer und es geht halt geil ab. Sammo Hung spielt mit, das hilft immer, der Hongkong-Star überhaupt oder Kult-Star überhaupt. Ja, also das ist, wer klassisches Hongkong-Kino mag oder Martial-Arts-Kino, das ist das Nonplusultra. Nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich so der letzten Jahre. Und es sind schon ein Prequel und ein Sequel bestätigt. Mhm. Und das sind dann natürlich automatisch schon mit meinen meist erwarteten Filmen der nächsten Jahre.
Ja, war für mich auch so der Actionfilm für dieses Jahr eigentlich. Also ich habe das auch sehr genossen, gerade auch wegen des Settings. Aber dann halt auch wegen der ganzen Kampfchoreografien. Was ich gar nicht so realisiert habe, ist, dass ja in den Kämpfen ja dann doch irgendwann noch so eine andere Ebene erreichen, die das schon fast so wieder so ein bisschen, wo man so ein bisschen an Kung Fu Hustle denken könnte oder so, weil es ja dann doch auch so ein bisschen drüber geht. Das wird teilweise gar nicht so richtig erklärt, das passiert dann einfach, aber ich fand es trotzdem geil, weil sie ja halt auch wirklich unglaublich viel machen, wenn da dieser Endkampf kommt, wo irgendwie die vier super Freunde da gegen den großen Oberboss kämpfen müssen und der irgendwie gefühlt kaum kaputt zu machen ist. Hatte sehr viel Spaß. Und als ich den hier in Berlin im Kino gesehen habe, die Leute hatten auch sehr viel Spaß. Also, ja.
Ja, das ist für heutiges Publikum ist es halt total überraschend. Viele finden es vielleicht auch weird. Mhm. Aber in den 80ern war das halt total normal. Da hattest du fast in jedem Martial-Arts-Film in Hongkong ist irgendwann so in Fantasy-Gefilde abgedriftet. Das gehörte irgendwie einfach zum guten Ton.
Ja.
Ja, das muss man ja auch nicht erklären, dass da Leute...
Nö.
Aber das Schöne am Hongkong-Kino. Mhm. Einfach diese Schwertkampftradition und gleichzeitig diese Kung-Fu-Tradition. Also das eine sehr bodenständig Kung-Fu. Mhm. Shaw Brothers kennt man ja. Die Schwertkampftradition Wuxia kennt man ja auch aus was so einer Hommage wie Tiger and Dragon. Mhm. Und darauf bezieht sich auch City of Darkness auf diese Tradition, dass diese Kämpfer ihren Ehrenkodex haben. Klar. Natürlich alle auch ordentlich zusammenhalten gegen den ultrabösen fancy Bösewicht, den ich auch sehr unterhaltsam fand. Ja. Und dann quasi über sich und die Schwerkraft hinauswachsen in ihren Kämpfen. Und das ist wirklich wunderbar. Ich mochte auch sehr wieder bei diesem Film diese Hongkong-Nostalgie, da stehe ich total drauf. So diese Nostalgie nach diesen schöneren, anderen, fernen Tagen in diesem, ja im Grunde Slum. In dem sie sich befinden, das ist natürlich auch zwiespältig, aber das wird sehr, sehr, ich weiß nicht, sehr, also es wirkt manchmal wie ein Fantasy-Film, aber da ist viel echte, wahre Liebe einfach zu diesem Ort, wo eine Gemeinschaft entstanden ist, drin zu spüren, was ihn für mich dann auch über die üblichen Klopper, die man so sieht, mit wunderbaren Choreografien dann herausrebt.
Und wie gesagt, ich bin auch wie Christoph erst danach denn so in dieses Internetloch gefallen, hab mir so alles Mögliche durchgelesen, war es ja schon auch faszinierend, wie dieser, dieser Bezirk da überhaupt entstanden ist. Und
die, wir können ja nochmal sagen, das ist die Kowloon Walled City.
Genau, also googelt es gerne einfach mal. Also der Wikipedia-Artikel ist schon lang genug, da kriegt man einen guten Überblick. Aber sehr spannend, so die Entwicklung, wie das überhaupt entstehen konnte. Und was da jetzt ja ist, ist glaube ich einfach nur noch so eine Art Park oder so, der so ein paar Überbleibsel von dieser ehemaligen Stadt hat und so. Und ja, sehr beeindruckend. Also auf jeden Fall auch ein sehr cooler Film. So, dann komme ich mal zu meinem Platz 5. Und ich glaube es ja gar nicht, aber in der Tradition von deutsches Kino ist doch geil, hat ausgerechnet Herr Gertschikow einen deutschen Film in seiner Top 10 und sogar in seiner Top 5, nämlich Sterben von Matthias Glasner. So ein Brett, von dem Pascal mir erzählt hatte, weil er meinte, oh, der ist super, da musst du dir unbedingt angucken. Und dann habe ich mir gesehen, boah, 3 Stunden, was ist das? So die Familiengeschichte und irgendwie, wir haben Lars Eidinger, Corinna Harfurch und alle großen Namen irgendwie, die wir gerade so rumhaben, die eigentlich so eine sehr traurige Familiengeschichte erzählen in unterschiedlichen Etappen. Lars Eidinger als der Dirigent, der mit seinem besten Freund da diese Oper aufführen will. Und nee, ist keine Oper, aber es sind
einfach ein Konzert.
Ja, einfach ein Konzert, wo sein bester Freund irgendwie an sich selbst zweifelt. Das ganze Thema rund um seinen Vater, der in so einem Heim da mehr und mehr vor sich hin vegetiert. Die Tatsache, dass seine Schwester die schlimmsten Alkoholabstürze hat, dass seine Mutter und er sich irgendwie auch überhaupt nicht, also dieses Gespräch zwischen ihm und seiner Mutter beim
Corinna Harfuch und Lars Eidinger in der Szene abziehen, ja, ist das Unglaublichste, oder? Was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe.
Ich saß auch nur im Kino und ich war einfach nur baff. Ich habe mir gedacht, ja okay, deutsches Kino ist doch geil. Ich glaube, da habe ich das erste Mal diesen Spruch von unserem Leinwandliebe-Spin-off hier so richtig, richtig gefühlt und gespürt. Aber war halt auch einfach irgendwie sehr fasziniert, weil natürlich guckt man immer irgendwie so auf diese Laufzeit und denkt sich, okay, krass, 3 Stunden Familiendrama, wie kann das laufen? Aber dadurch, dass man ja auch viel hin und her springt zwischen den Figuren und jeder Figur auch irgendwie immer so die Zeit gibt, zwischendurch ja auch mal schöne Momente zu erleben. Und dieser Film darf ja dann zwischenzeitlich auch mal lustig sein, aber
ich fand ihn unglaublich unterhaltsam und schwarzhumorig.
Ja, ich fand ihn auch lustig, aber gleichzeitig finde ich, war auch so extrem ungeschönt und ehrlich und authentisch. Gerade das mit halt dem besten Freund, der da das Stück komponiert hat und so, diese ganze Story. Uff, also da gehst du halt auch echt mit einem schweren Herzen dann irgendwie aus diesem Film. Also ich finde so diese Gratwanderung, dass du immer wieder trotzdem auch in diesem Film lachen kannst, aber dann wieder irgendwie auch zurückgezogen wirst, weil ja jetzt kommt dann doch der Ernst des Lebens, fand ich schon heftig. Also der hat echt noch lange nachgewirkt.
Hat ja dann auch einen deutschen Filmpreis gewonnen. Ja. Und Matthias Glasner ist halt, das ist absolut kompromisslos. Natürlich der lief ja super. Mhm. Also der hatte für einen Film dieser Art unglaublich viele Zuschauer. Mhm. Aber der hat natürlich auch gewusst, wenn er das Ding eine halbe Stunde bis Stunde kürzer macht, plus einfach mal den Titel Sterben bleiben lässt, ja, dann kann er die Zuschauerzahl wahrscheinlich nochmal verdoppeln.
Ja.
Aber Matthias Glasner ist halt Matthias Glasner und Matthias Glasner zieht das halt durch. Und ich glaube, so ein Film mit dieser Konsequenz und diesen krassen Nummern, die der da persönlich bringt, die kannst du halt nur machen, wenn du sagst, hier entweder ganz oder gar nicht. Und der hat es halt ganz gemacht.
Ja. Nein, also ich war, glaube ich, nicht ganz so begeistert wie viele andere. Aber was mir wirklich, weswegen ich ihn auf jeden Fall weiterempfehlen würde, ist abgesehen von dem Humor, so diese Mischung aus Momenten, in denen man sich wiedererkennt, die sehr nah am Alltag sind. Damit meine ich nicht das Gespräch zwischen Lars Eidinger und Corinna Harfuch, sondern diese, zum Beispiel am Anfang diese Diskussion über die Pflegestufe. Mhm. Das ist so nah dran, ja, an der Realität, auch wenn es natürlich leicht überzeichnet ist, der Mann da von der Krankenkasse, mhm, oder was das ist, der da ist. Und dann, das wechselt sich eben ab mit solchen offensichtlich überspitzten, geschriebenen Momenten der Überhöhung des Dramas, zum Beispiel der, weiß nicht, der Hustenanfall, in dem ich mich wiedererkennen kann, weil das ist auch so ein Albtraummoment. Man geht ins Theater und man hat einen Hustenanfall, aber wie es dort sich entwickelt, ist natürlich nochmal ein bisschen krasser als das, was man hoffentlich so in seinem Alltag erlebt. Und dieser Wechsel, der trägt einen dann auch recht leicht durch die 3 Stunden. Das hätte ich vorher auf jeden Fall nicht gedacht.
Ja. Gut, dann haben wir die 5. Plätze durch. Ich würde sagen, damit wir nicht wieder so dieses Hickhack haben, wer fängt an? Jenny, du machst
einfach jetzt immer
direkt
anfangen.
Ja, du musst jetzt leider dann immer anfangen.
Na, ich finde das gut, weil ich habe mir schon die Überleitung ausgedacht.
Oh, sehr gut.
Weil Stichwort deutsches Kino ist doch geil. Ich glaube, der war auch bei euch in der Liste. Dieses Jahr habe ich auf Platz 4 Verbrannte Erde von Thomas Arslan. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber nee. Das war doch auch bei euch ein großer Hit in der Redaktion. Bei euch, Mensch, jetzt Filmstarts. Ich bin muy plot. Wir haben ja scharfe Grenzen untereinander. Nein, also Verbrannte Erde ist im Grunde ein Heistfilm, ist eine Fortsetzung von Im Schatten, der 2010 erschienen ist, ebenfalls von Thomas Arslan, selber Hauptdarsteller. Handelt von einem Berufsverbrecher, Drojan, der damals, Spoiler für Im Schatten, der 14 Jahre alt ist, Berlin verlassen hatte. Und jetzt, ich glaube, innerhalb der Handlung sind es 10-12 Jahre oder so, später wieder nach Berlin kommt, weil ihm das Geld im Grunde ausgegangen ist. Und er wird dann in so einen geplanten Raub eines Gemäldes von Caspar David Friedrich verwickelt, von alten Seilschaften, die er da noch so hat. Und das ist jetzt nicht Heat, so von der Dynamik der Erzählung, aber ist trotzdem aus demselben Genre, hat auch einige Parallelen. Ich liebe den Heist-Film, also Filme, in dem Menschen was planen und umsetzen und scheitern oder nicht. Hm. Und das Schöne an Im Schatten ist, dass er so ein bisschen natürlich so auch mit so einem, schon als deutscher Autorenfilm irgendwie spürbar ist, so, ist ein bisschen nüchterner erzählt, weniger aufregende Needle Drops oder so ultra-dramatische Kamerabewegung, was man so jetzt in einem Hollywood-Film erwarten würde. Aber es gibt natürlich trotzdem Verfolgungsjagden, es gibt den geplanten Heist, es gibt auch Schießereien, es gibt hochspannende Momente, aber das natürlich so mit so einer gewissen Nüchternheit erzählt, die aber wunderbar zum Ausdruck bringt, wie professionelle Verbrecher ans Werk gehen. Und das hat man in Filmen wie Heat oder Thief von Michael Mann auch. Und hier natürlich auch, man hat ein Figurenkabinett von teils sehr absurd übersteigert komischen Menschen, die überraschend unterhaltsam sind. Vor allem einer der Bösewichte dieses Films. Und natürlich die Grundbestandteile des Genres, die wirklich für mich virtuos in ihrer Einfachheit einfach dargestellt werden, wie dieser Überfall geplant werden, wie so die Connections zwischen den verschiedenen Teilnehmern und ihrem Skillset, also zum Beispiel Fluchtwagenfahrerin, IT-Experte und so weiter dargestellt werden und wie sie dann ans Werk gehen. Ich liebe das, wenn Menschen im Film ihren Job können und natürlich, wenn dann alles auseinanderfällt, wie das ja auch in einem Film wie Heat zum Beispiel der Fall ist. Und warum er mir auch wirklich diesmal nahe gegangen ist, es ist ein wirklich schöner Berlin-Film, weil das, was man, glaube ich, bei solchen Heist-Filmen oder auch Polizeithrillern, sowas wie Leben und Sterben in L.A. Zum Beispiel auch oft unterschätzt oder auch Heat, ist, wie diese Jobs, die die Menschen haben, sie dazu bringen, diese Städte zu erkunden, in denen sie sich befinden. Und Michael Mann hat ja zum Beispiel wunderbare L.A.-Filme gedreht. Und Thomas Arslan hat einen wunderbaren Film über das moderne, traurige, hässliche von unglaublich furchtbaren Malls, auch in der Nähe dieses Büros, quasi zersetzte Berlin gedreht, durch das dieser Mann nach über 10 Jahren fahren muss. Die Welt hat sich verändert, die Welt ist im Wandel, wusste schon J.R.R. Tolkien, und das ist auch hier in Verbrannte Erde sehr traurig und kalt. Und trotzdem absolut mitreißend zu verfolgen, wie das sich anfühlt, nach Hause zu kommen. Und man erkennt es einfach nicht wieder. Und das ist wirklich ein ganz toller Film, Verbrannte Erde, weil deutsches Kino ist doch geil und vor allem deutsches Genre-Kino ist doch geil.
Naja, also jetzt kommt in wenigen Monaten, startet ja der neue Film von Thomas Arslan, besten Regie-Buddy Christoph Hochhäusler. Der ist zwar in Belgien mit französischsprachigen Schauspielern gedreht. Ich glaube, der heißt Kälter als der Tod oder sowas ähnliches. Ich habe es vergessen. Ist auch so ein total reduzierter Noir-Heist-Film. Genau wie der jetzt hier. Und die Deutschen übernehmen gerade das, was vor 30, 40 Jahren so die Franzosen am besten konnten. Also als Melville dieses reduzierte Kino gemacht hat, das rocken wir gerade total. Mhm. Leider gehen dafür immer noch viel zu wenige Menschen ins Kino. Aber also was da gerade passiert, ist total geil. Ich fand es auch mega geil. Und das Finale spielt bei mir um die Ecke. Und ja, es ist dort auch in echt so hässlich wie im Film.
Ja, ist immer toll, wenn man so diese Filme in seiner eigenen Stadt sieht. Und dann, ja, das kenne ich,
ist das, aber, kenn ich. Man merkt es aber, dass das bei ihm alles passt, also wo das spielt. Also auch dieses, wo die sich zwischendurch das erste Mal mit dem Bösewicht treffen, das ist ja hier auch von unserem Büro zwei Straßen weiter. Das passt alles total und macht total Sinn in der Handlung. Und auf der anderen Seite habe ich dieses x-te Remake von diesem Bombe im Auto-Film gesehen, wo Liam Neeson jetzt mit einer Bombe jetzt hier durch Berlin gefahren ist. Und das haben die auch bei mir in der Straße gedreht. Und dann biegt der rechts ab und dann kommt er 3 oder 4 Kilometer in die falsche Richtung da wieder raus. Das funktioniert nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, das haben wir in unserem Podcast dieses Jahr zu, wie ist denn dieser andere Genre-Film? Der in Köln spielt.
Schock?
Schock, genau. Da haben wir das mit den beiden Regisseuren ewig lange diskutiert, wie wichtig das ist. Mhm. Weil auch bei Schock, der in Köln spielt, wo ich mich null auskenne, habe ich gemerkt, dass das alles stimmt. Mhm. Also man hat auch einfach ein Gefühl dafür, ob das Sinn macht oder nicht, eine Welt, die da entsteht. Und deswegen sollten Regisseure bitte, wenn man rechts abbiegt, auch da rauskommen, wo man rauskommt. Ja, das merkt das Publikum, selbst wenn es nicht in L.A. wohnt.
Das stimmt, ja.
Also ich bin immer noch sauer auf alter weißer Mann, weil der die Oberbaumbrücke in die falsche Richtung gelaufen ist. Nachdem er hier auf der Straßeninsel da auf der anderen Seite aufgewacht ist, ist er dann von dieser Seite zu der Seite gelaufen. Dann muss natürlich in die andere Richtung laufen.
Ein Punkt Abzug.
Ja, genau. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Ja, ich habe den leider nicht gesehen, deswegen können wir gleich zu deinem Platz 4 übergehen.
Viele. Ja, mein Platz 4 ist Anora und wir haben alles gesagt.
Ach so, naja Mensch, siehst du, deswegen hat er die ganze Zeit nach den großen Spoilern gefragt. Ja, gut, schön. Dann kommen wir zu meinem Platz 4 und das ist The Zone of Interest. Ein Film, der mich auch irgendwie sehr unvorbereitet getroffen hat, weil es tatsächlich ja auch ja eigentlich so zwei Filme in einem sind, weil wir haben die Geschichte über so diese absolute Banalität des Bösen von hier, wie heißt der, Rudolf Höss, der KZ-Aufseher von Auschwitz, der mit seiner Familie, den Kindern, seiner Frau und allen direkt neben der Mauer zum KZ lebt und die haben da ihren kleinen Pool und den schönen Garten und die Hunde laufen da rum und alles ist wunderschön und sie gehen zum Paddeln auf den Fluss, der gleich nebenan ist, und auf der anderen Seite der Mauer hörst du halt einfach nur dieses Elend, diese furchtbaren Gräueltaten, die da passieren, aber wir gehen halt nie über diese Mauer. Wir bleiben immer bei dieser Familie und hören das alles nur. Und ich habe, als ich den Film gesehen habe, mich dann auch so in ganz, ganz viele Interviews reingelesen, gerade von dem Soundteam des Films, was die alles erzählt haben, wie die auch versucht haben, dass quasi auch die Perspektiven stimmen, dass sich das nicht so anfühlt, als wenn das jetzt wirklich, wir zeichnen einfach irgendwas auf und spielen das ab und dann hört sich das aber an, als wenn das direkt hinter der Mauer so 2 Meter davon passiert, sondern die haben echt versucht, auch so von der Lautstärke her so zu arbeiten, dass das alles irgendwie so wirkt. Und es gibt ja, du siehst mal den rauchenden Krematoriums-Schornstein oder sowas und das sind aber immer so diese Leute, die da irgendwie so ganz normal rumlaufen und wenn dann die Geschenke kommen mit den Pelzmänteln und die Zähne da irgendwie von den Kids irgendwie ausgesortiert werden, als wenn es irgendwie so Glasmurmeln wären oder so. Fand ich erschreckend gut auch einfach. Es gibt ja dann auch noch diese Szene von dem Mädchen, die ja dann nur so mit dieser Nachtbildkamera aufgezeichnet werden, so der eine Moment der Menschlichkeit in diesem Film, der wird dann aber auch so komplett verzerrt dargestellt, wie sie dann irgendwie versucht, da Äpfel in den Schubkarren und so zu verstecken, damit die Leute doch noch irgendwie was zu essen bekommen. also war ich echt platt. So, das war so ein Film, da hat man auch dann im Kino irgendwie gemerkt, so, dass da hat sich auch keiner irgendwie getraut, nur zu husten oder irgendwie zu schniefen oder sonst irgendwie was, weil Leute doch echt ziemlich gebannt waren einfach von dem, was sie da gesehen und vor allen Dingen gehört haben.
Ne? Ich nehme das langsam persönlich. Ich habe vor der Podcast-Aufzeichnung gesagt, ich hoffe, ich schniefe und huste nicht zu viel. Jetzt kommt Jenny mit ihrem Hustenanfall bei Sterben. Du erzählst, dass sich das alle nicht trauen. Ich nehme das schon persönlich.
Nein, aber
auf der anderen Seite ist das Faszinierende natürlich, wir haben den auch beide dann damals in Cannes gesehen, wo wir auch noch nicht wussten, was auf uns zukommt. Und zumindest ich war da total platt von dem Film. Weil es ist ja schon überraschend. Also gerade im Holocaust-Kino, ich glaube, wir haben alle keinen Bock mehr drauf. So, ja. Und es liegt halt daran, dass sich irgendwann in den letzten 30 Jahren so eine Optik und Erzählweise für Holocaust-Filme eingeschlichen hat, die das alles gerade total banalisiert, weil das immer gleich ist und es kann keiner mehr sehen und das ist einfach Bullshit, ja. Hm. Und wenn das heute noch eine Filmförderung fördert, dann verstehen die nicht, was ihr Job ist und sie machen es trotzdem. Hatten wir dieses Jahr ganz fürchterlich mit Stella ein Leben, also wirklich der Abgrund. Und das Spannende daran ist ja, dass der Film ist ja hochgradig experimentell. Du hast jetzt erzählt, was die alles beim Sound gemacht haben. Bei den Kameraeinstellungen, die haben das ja quasi wie Big Brother gefilmt. Ja. Die haben überall die Kameras aufgestellt und dann konnten sich die Schauspieler mehr oder weniger frei im Haus da bewegen und einfach machen, was sie wollten. Sie wurden halt die ganze Zeit dabei automatisch gefilmt. Und dass gerade dieses hochgradig Künstliche dazu führt, dass das einem viel, viel näher geht und dass man das für viel authentischer wahrnimmt, obwohl es eigentlich in Wirklichkeit viel künstlicherer und abstrakter ist, ist ja schon total faszinierend. Ne? Mhm. Also da kann man eine Menge Doktorarbeiten drüber schreiben, ja, warum das so ist. Aber es ist wahrscheinlich auch banal ausgedrückt oder einfach ausgedrückt, es reißt einen halt nochmal raus und zwingt einem jetzt nochmal eine ganz neue Perspektive auf und man kann sich nicht da rein flüchten, dass es doch wieder dasselbe ist, was man schon 100-mal gesehen hat und dann muss man sich halt ganz neu zu diesem Schrecken verhalten. Hm. Und ja, ist schon eine Meisterleistung.
Ja, Spoiler ist mein Platz 3.
Oh, na gut.
Nein, also ja, ist auch für mich einer der Filme des Jahres, eben weil, wie das, was Christoph ja auch angedeutet hat, er den Zuschauer zwingt, sich irgendwie als in seiner Zuschauerposition zu positionieren. So die meisten Filme, die man so im Kino guckt, da hat man schön viel Distanz, ne? Man kann irgendwie so aus der Entfernung schauen, ja, das ist aber jetzt ein Plothole oder so, das gefällt mir jetzt aber nicht und hier habe ich ein bisschen geweint oder so, aber hier wird man ja wirklich ständig gezwungen, sich zu diesen Menschen, mit denen man ja auch Zeit verbringen muss, ne? Mhm. Hier gibt's ja keine, in Anführungszeichen, Sympathiefiguren, hier gibt's nicht den Helden, der seine Heldenreise durchläuft, selbst in einem Film wie Sterben gibt's ja irgendwie so klassische Erzählmuster, ja, denen man folgen kann. Hier gibt's einfach Menschen, die man, sobald man weiß, wer das ist und in welcher Position sie sich befinden, welchem Ort, die man einfach nur abscheulich findet. Mhm. Also gerade die von Sandra Hüller gespielte Hedwig Höss, die ja für mich so mit die abscheulichste Figur des Kinojahres ist, die da einfach nur von dem Massenmord an Menschen profitiert, völlig darüber hinweg ist. Selbst ihre Mutter, die ja dann zu Besuch kommt, hat ja so einen Moment, wo ich halte das nicht mehr aus, hier dieser Ort. Und sie lebt da einfach drüber hinweg. Und dass man so als Zuschauer dazu gezwungen wird, sich dazu zu so einer Person zu verhalten und mit ihr diese Zeit in diesem Film zu verbringen, ist für mich auch eine große Leistung des Films, weil man den Tätern ausgesetzt wird, auf eine Art, wie das, glaube ich, weniger andere Holocaust-Filme machen. Mhm. Die meisten haben immer eine Figur, an der man sich festhalten kann. Und wenn es ein Oskar Schindler zum Beispiel ist oder eine Opferfigur, oder in so einem Film wie Son of Saul eben die Hauptfigur, an deren Schulter man sich die ganze Zeit befindet und wo man weiß, eigentlich verdient die es nicht, in der Situation zu sein und so. Und man kann sich darauf zurückziehen. Es gibt immer noch jemand Gutes, sozusagen. Hat man in diesem Film eigentlich nur dieses Mädchen, aber sie, die eben diese Äpfel austeilt, aber sie ist eigentlich gar nicht wirklich Teil dieser Welt. Mhm. Wie du auch sagst, sie wird klar differenziert durch die Optik von dieser Hauptwelt, in der wir quasi 90% des Films verbringen und wir müssen mit diesen Menschen Zeit verbringen. Wir haben keine Großaufnahmen durch diese Art und Weise, wie es gemacht wird, aber die Schauspieler schaffen es trotzdem, dass man sie so vor Augen hat, ne? Man auch ihre Emotionen, soweit sie überhaupt stattfinden, wahrnehmen kann. Und das ist für mich so eine aufreibende Filmerfahrung gewesen. Auch ich habe ihn dann nochmal zum zweiten Mal geschaut, weil er ja letztes Jahr in Cannes lief, nicht dieses Jahr. Um ihn nochmal zu verarbeiten Anfang des Jahres. Und das ist war nochmal genauso, obwohl ich genau wusste, was kommt. Jeder Schuss, den man im Hintergrund hört, zermartert einfach nur. Und das ist klingt jetzt alles sehr abschreckend. Und in gewisser Weise ist der Film auch abschreckend. Aber es gibt wenige Filme, wo ich sagen würde, die in so vielen Kinos laufen, wo man so herausgefordert wird und mitmachen muss im Grunde. Und das macht ihn allein schon so groß.
Gut, das heißt, wir haben meinen Platz 4, dein Platz 3, Jenny, schon direkt durch. Dann kann Christoph mit seinem Platz 3 gleich weitermachen.
Ja, man kann sich jetzt sehr darüber streiten wahrscheinlich, welches jetzt der wirklich heftigste Film des Jahres ist.
Oha, jetzt kommt's.
In der Filmstartsüberschrift würden wir es einfach immer schreiben, weil das fantastisch funktioniert. Der heftigste Film des Jahres, Doppelpunkt, ist immer gleich gigantische Leserzahlen. Aber ich glaube, man kann sich relativ darauf einigen, dass Jennys Platz 3 und mein Platz 3 zumindest die zwei heftigsten Filme des Jahres sind, ohne sich jetzt entscheiden zu müssen, welcher einen dann am Ende wirklich am meisten mitnimmt. Und da war ich auch sehr überrascht, dass der tatsächlich überhaupt noch angelaufen ist, weil das haben wir, glaube ich, gar nicht erklärt. Aber die Regeln sind, wir beschränken uns nur auf Filme, die 2024 einen offiziellen deutschen Kinostart hatten in dieser Top Ten. Also keine Festivalsachen, keine DVD-Sachen, keine Streaming-Sachen. Genau, und den hatte ich im Jahr davor auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und jetzt ist er tatsächlich noch ganz klein angelaufen. Ich glaube, es hat ihn fast keiner geguckt, obwohl wir alles dafür getan haben, um Werbung zu machen. Und das ist Red Rooms. Ein französischer, hat ihn von euch jemand gesehen?
Leider nicht, weil er aber auch wirklich irgendwie nirgendwo richtig gezeigt wurde.
Auf jeden Fall, das ist ein unfassbarer Film. Ich kann es jetzt ein bisschen beschreiben, aber das beschreibt nicht mal ansatzweise, was da wirklich abgeht. Aber es ist im Endeffekt ein Gerichtsfilm. Verhandelt wird gegen einen Mann, der offenbar Frauen gefoltert und ermordet hat auf Bestellung in sogenannten Red Rooms, wo man dann für viel Geld live mitschauen konnte. Und spielt aber nur am Rande eine Rolle, weil die beiden Hauptfiguren sind quasi Groupies.
Oh.
Also so junge Frauen, die da irgendwie nachts auf der Straße im strömenden Regen schlafen, damit sie morgens sozusagen noch einen der wenigen Plätze im Gerichtssaal bekommen und so. Und bei der einen von beiden ist halt wirklich klar, dass die jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund, also ist psychologisch halt auch jetzt nicht so wahnsinnig eindeutig, sondern man lässt da viele Ambivalenzen zu, dass die jetzt glaubt, der sei bestimmt unschuldig und will den irgendwie, hat so einen Retterinstinkt und so, obwohl sie irgendwie, der Typ ist auch schon irgendwie so 50 oder so, keine Ahnung, und sie ist irgendwie 18 oder so, keine Ahnung, und die ist halt wirklich so ein Groupie. Und die andere, das ist auch so eine, die ist irgendwie Topmodel und gleichzeitig mega Hackerin und so. Die hat halt alles voll drauf und irgendwie noch Profi-Pokerspielerin. und die ist da jetzt auch die ganze Zeit. Und die bleibt, die heißt, wie heißt sie denn? Kellyanne, gespielt von Julia Grappi. Fantastisch. Und das ist so die faszinierendste weibliche Hauptfigur, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Mhm. Also man weiß überhaupt nicht, was man mit der anfangen will und was die da jetzt will und was deren Plan ist und so. Und das ist halt hier auch so, dass man diese Videos nie sieht, aber hört. Und das macht einen auch total fertig. Und es passiert in diesem Film so unfassbar viel im Kopf. Das ist halt der totaler Psycho-Thriller-Noir-Wahnsinn, der einfach unglaublicher Film.
Wie gesagt, jeder, der diesen Film gesehen hat, schwärmt ja auch wirklich nur davon, wie heftig der ist und sowas alles, aber ja, leider nicht irgendwie.
Ja, aber es ist nicht so ein Film, der jetzt nur geil ist wie Terrifier, weil der so hart ist, sondern einfach,
darüber
der ist
ja
auch noch, auch noch
das
brillant.
Ist schon klar.
Er ist zusätzlich halt auch noch absolut brillant, also das ist.
Aber er ist schon, ist schon sehr explizit nach Gewalt?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Also ich glaube, weiß gar nicht, ob überhaupt Blut fließt.
Ja, krass. Ja, wird sich vorgemerkt, wenn man dann irgendwie mal, keine Ahnung, jetzt.
Also mein persönlicher Vergleichsfilm, wo ich jetzt sagen würde, dass Bastian den wahrscheinlich nicht kennt und Jenny hoffentlich schon.
Siehst du, guck mal, hier werden schon wieder diese Abstufungen gemacht. Ne?
Ja, das wäre Demon Lover von Olivier Assayas.
Ja, natürlich.
Genau, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt des neuen Jahrtausends und so, das geht dann eher so in die Richtung.
Aber hat er einen Heimkinostart? Ist der irgendwie.
Na, der ist ja jetzt erst vor 2-3 Wochen angelaufen, ne?
Ach so, also, der läuft noch.
Ich denke mal, dass der demnächst mal kommen wird.
Ja, das klingt jetzt schon gut. Weil auf Terrifier habe ich jetzt keine Lust, weil irgendwie nach dem ersten hatte ich, nicht, dass es mir zu brutal war, aber ich finde das, ich finde daran nicht so viel einfach. Ich kann da nicht, mich nicht so dran laben an den schönen Effekten, auch wenn die natürlich schön sind. Aber wenn du sagst, da geht es nicht so sehr um explizite Gewalt, sondern eher Psychoterror und eine Supermodel-Hackerin, die Poker spielt, da bin
das
ich dabei.
Das ist geil, oder? Ja, ja. Finde ich auch super.
Also ich schätze, also ich bin mir relativ sicher, dass der Film bei Jenny in der Top 10 gewesen wäre und bei Sebastian wahrscheinlich auch.
Verdammt, jetzt müssen wir
also es gibt schon viele Sachen, aber also Terrifier 3, darf ich noch meine Anekdote erzählen, weil ich sie noch nirgendwo erzählt habe.
Na los.
Und ich gehe davon aus, dass den Film nicht mehr auf irgendwelchen ersten und zweiten Plätzen.
das wäre sehr merkwürdig, aber nein.
Ich bin ja dann weil ich sozusagen bei der Presse, ihr habt über Terrifier eh hier geredet, ne?
Ja.
Und da kam der ja nicht so gut weg wahrscheinlich, also zumindest bei den Leuten aus der Redaktion, aus der Filmstadtsredaktion.
Ja.
Weil ich mag den zweiten ja total und den dritten auch jetzt, aber dann war ich bei der Pressevorführung krank oder ich hatte einen Termin oder so und dann waren halt nur die Leute drin, von denen irgendwie schon klar war, dass die damit auch nicht so viel anfangen können. Und dann habe ich gesagt,
hey,
okay,
es war eine Person drin, die sehr viel damit anzufangen
ja,
weiß.
Ja, du, aber du schreibst ja nicht. So, und dann war irgendwie, lasse ich jetzt irgendjemanden von denen, die den zweiten schon scheiße fanden, jetzt den dritten verreißen. Fand ich auch langweilig. Also habe ich gesagt, komm, dann gehe ich halt am Mittwoch, dann springen wir die Kritik ein bisschen später, dann gehe ich Mittwochabend in die Preview und schreibe den nachts noch. Na egal. Auf jeden Fall war ich in dieser komplett ausverkauften Preview, weil irgendwie der war ja überall super besucht, gerade die Previews. Aber der lief in ganz Berlin nur in einer einzigen Kino in OV, wo ich dann natürlich war. Und dann saß ich da in diesem komplett ausverkauften Kino und dann 2 Minuten bevor das losging, kam halt so ein komplett kostümierter Clown da mit so einer, der hat ja diese Mülltüte dabei, ne? Die auch irgendwie so mit seinen ganzen Waffen gefüllt ist und setzt sich genau neben mich. Und ich hab wirklich Panik bekommen, also auch, da denkt man natürlich an sonst was, ne? Vor allem, weil ich nicht weiß, was in der scheiß Tüte ist. So, also habe ich erstmal mich auf den einzigen überhaupt noch freien Platz im ganzen Kino, bin ich wirklich aufgestanden und habe mich woanders hingesetzt, weil ich habe mich dermaßen unwohl gefühlt. Und dann habe ich den ganzen Film so mit rechtem Auge die Leinwand und mit linkem Auge den Typen angeguckt. Und wenn der irgendwann zwischendurch aufgestanden wäre, wäre ich aber sofort draußen gewesen. Aber das hat natürlich für den Film wahnsinnig gut getan.
Ja,
weil ich war dann die ganze Zeit doppelt angespannt.
Geil. Ja, siehst du, da kommt da jemand, der einfach nur seine Liebe zu Art the Clown mit Cosplay ausleben möchte und beschert Christoph den Schock seines Lebens.
Aber das war, glaube ich, wirklich, weil es nur einer war. Mhm. Also wenn jetzt in dem Saal, wenn ich da jetzt so reingekommen wäre und dann, was weiß ich, da so 20 von denen gesessen hätten, dann hätte ich, glaube ich, dann wäre das weniger gewesen.
Ja gut,
gewesen.
Und vor allem, aber wenn diese eine Person sich dann auch noch genau neben dich setzt, ist natürlich, ja.
Oder die Person hat noch nie Terrifier gesehen und dachte, heute gehe ich mal ganz normal, wie ich immer rausgehe, ins Kino, um den erstbesten Film zu schauen.
Naja, gut, okay, dann kommen wir zu meinem Platz 3 und weil ich ja immer so ein bisschen der Kulturbanause in dieser Gruppe bin, dachte ich mir,
Craven.
Ich bin, was?
Craven.
Ja, genau, Craven, ja, der.
Nee, wenn dann noch Madame Web.
Ja, ich wollte gerade sagen, Madame Web schon, ich habe tatsächlich Dune Teil 2 mit dabei von Denis Villeneuve, das ist mein Platz 3. Weil ich mag dieses Universum, das Villeneuve da irgendwie aufgebaut hat und ich hatte sehr, sehr viel Spaß an diesem zweiten Teil, der ja dann diese ganze Geschichte rund um Paul Atreides und seine Zeit bei den Fremen da weiter fortführt und diese großen Schlachten, wenn Shai Hulud dann auch auftaucht und Paul das erste Mal diesen großen Sandwurm reitet. Das sieht schon alles irgendwie auch sehr, sehr cool auf der großen IMAX-Leinwand aus und wenn Hans Zimmer dann noch dazu dröhnt, dann finde ich, ballert das noch so viel mehr und wie man so einen Wüstenplaneten dann trotzdem irgendwie doch recht ansehnlich inszenieren kann, ist schon irgendwie auch so eine kleine Meisterleistung. Ich mochte auch sehr, wie die Harkonnens hier halt nochmal in diesem, auf ihrem eigenen Planeten gezeigt wurden, was ja dann alles so diesen Schwarz-Weiß-Look hatte und auch ja nochmal irgendwie so einen ganz anderen Blick.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
In diese Welt gegeben hat, mochte ich wirklich einfach sehr, sehr gerne.
Ich glaube, also wir haben auf jeden Fall in dem Jahr schon zusammen gepodcastet, als der erste rauskam.
Hattest du den nicht drin?
Ich hatte den auch drin, deswegen weiß ich jetzt nicht, den hatten wir damals beide. Beim zweiten, der hatte jetzt leider nicht so eine richtige Chance, weil ich habe den nur einmal gesehen, weil ich es danach nicht mehr geschafft habe, in der Pressevorführung im Zupalast. Und da war ich einfach zu müde. Ich fand den schon super. Das kann ja auch manchmal passieren.
Ja, na klar.
So, und deswegen, ich fand den schon super, aber deswegen war jetzt am Ende, gerade mit dem Abstand jetzt oder letztes Jahr, ist meine Leidenschaft nicht mehr so groß, wie es vielleicht wäre, wenn ich wacher gewesen wäre. Deswegen muss ich den eh nochmal gucken. Dann kurz bevor der dritte rauskommt, den wir jetzt ja zum Glück doch noch kriegen.
Ja.
Aber es könnte ja sein, dass ich Zendaya auch einfach woanders untergebracht habe.
Wer weiß.
Man weiß das ja nicht.
Ja, man weiß es nicht.
Top 5 ganz ohne Zendaya geht auf jeden Fall nicht.
Ja, jetzt ist sie ja schon einmal da. Also ich meine, in Dune 2 ist sie auch dabei.
Ja, ich weiß, deswegen sag ich ja.
Ja, bei mir wären die nie auch mal in der Nähe von den Top 10. Aber das liegt nicht daran, dass es Blockbuster sind oder so, weil einen guten Blockbuster schaue ich natürlich auch gerne, auch wenn ich dieses Jahr, was das angeht, recht enttäuschend fand, sondern einfach weil, also ich war jetzt schon bei dem zweiten schon enttäuscht, weil den ersten, da habe ich zwar meine Probleme mit, aber das ist so ein Film, den könnte ich eigentlich jeden Tag schauen. Wegen Hans Zimmer, wegen der Wüste, wegen dem Szenenbild und so weiter. Die Story, ja, hat mir im Buch besser gefallen oder fand ich mitreißend im Buch. Im Film ist ein bisschen so, alles so betont majestätisch und langsam. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, jetzt geht's richtig durch, jetzt kommt ja der Aufstand, ne? So die Erwartungen und das, was ja theoretisch auch im Finale passiert. Aber dann geht's wieder so über in diesen, ich stelle euch hier noch die Welt vor und jetzt muss ich das noch erklären und das noch erklären. Nicht so schlimm wie in einem Christopher Nolan-Film, weil Denis Villeneuve dann doch ein größerer Stilist ist. Aber das war für mich dann schon irgendwie einfach traurig. So, weil ich einfach gehofft hatte, dass er sich einfach mal loslassen kann und wirklich in diese Wurmritte hineinstürzen kann. Und dass selbst der Wurmritt, der war so enttäuschend gefilmt, so distanziert auch wieder, so als würde er sich nicht trauen, einfach mal den Justin Lin zu geben und den im Fast and Furious Film zu schauen, wie ist das denn jetzt, wenn man auf dem Wurm reitet? Und stattdessen ist das so, na, hier ist mein Wurm. Schau mir ihn mal an, was er so bedeutet eigentlich für Paul, so als Extension seines Körpers. Und das fand ich schon enttäuscht.
Na gut.
Formel 1 kommt nächstes Jahr. F1 ist gesetzt, oder?
F1, oh ja.
Meinst du im Kino oder in meiner Liste?
Naja, beides.
Also im Kino auf jeden Fall. Hallo,
ja, haben den Film 1,5 Jahre embedded im Formel 1 Zirkus gedreht. Der letzte Drehtag war jetzt irgendwie ein Tag nach dem Rennen, an dem Sonntag, wo das letzte Rennen war. Unglaublich.
Also ist gesetzt für nächstes Jahr.
Ja, fürchte ich schon. Ja.
Wer ist nochmal Regisseur?
Joseph Kosinski von Top Gun Maverick.
Ja. Ja, wenn das sein letzter Film gewesen wäre, wäre ich auch voll dabei. Leider hat er zwischendurch nochmal eine Gurke.
Die Netflix-Filme.
Aber das ist vielleicht auch Netflix schuld.
Aber erinnert man sich ja nicht mehr dran, das ist das Gute. Ne? Man macht einen Netflix-Film und nie wieder redet jemand drüber.
Ja, das ist wohl wahr. Ja. Gut, dann reden wir jetzt aber über den zweiten Platz von Jenny.
Ja, ich möchte auch populäre Unterhaltung stattfinden lassen. Es ist zwar kein Blockbuster, aber von einem Regisseur, der eigentlich ein ähnliches Publikum verdient. Und zwar ist es Trap von M. Night Shyamalan. Einer meiner liebsten Filme dieses Jahr auf jeden Fall. Ich bin kein Shyamalan-Head. Also ist, glaube ich, mein Lieblings-Shyamalan seit Unbreakable. Vielleicht The Village, den mochte ich auch sehr. Aber er hat ja schon seine Verehrerschaft, die da auch in jeden Split mit reingeht. Und in hier den dritten Film aus der Reihe.
Glass.
Ja,
aber Glass mochte wirklich eher gar keiner. Mhm.
Ja, ich auf jeden Fall auch nicht. Ich hätte auch die Fortsetzung überhaupt nicht gebraucht von Unbreakable. Aber ich schaue seine Filme immer gern, auch sowas wie Old. Und hier der
Kevin in the Woods Film.
Knock at the Cabin schaue ich auch gerne, auch wenn ich jetzt nicht die große Begeisterung
dafür
finde.
Das Buch ist 1000-mal besser.
Von Knock at the Cabin?
Ja.
Aber ist das nicht auch so ein christlicher Philosophenquatsch?
Nein, ja eben nicht. Das ist ja, weil M. Night Shyamalan hat aus Knock at the Cabin erst so einen christlichen Philosophenquatsch gemacht. des Buches ist sehr viel ambivalenter, ob es jetzt wirklich christlicher Philosophenquatsch ist oder einfach nur Leute, die, oder ob das tatsächlich passiert oder nicht so. Also das Buch ist wirklich sehr, sehr viel besser.
Was kein christlicher Philosophenquatsch ist Trap.
Ja.
Ein Film, der bei einem überwiegend der ersten Hälfte bei einem Popkonzert spielt. Ein Vater geht mit seiner Tochter dahin. Wir kennen das alle, wenn man irgendwie Karten für Taylor Swift bekommen hat und die Teenager-Tochter nicht allein dahin gehen lassen will oder so ein schönes Daddy-Daughter-Event machen möchte, geht man zusammen hin, holt sich mal ein Wasser zwischendurch und vielleicht trifft man dann noch den Popstar selbst und so und alles super schön. Und wer den Trailer von Trap gesehen hat, kennt natürlich den Twist, dass Josh Hartnett, der den Vater spielt, ein Serienkiller ist, der von der Presse The Butcher genannt wird. Und der ist auch der Vater von diesem Mädchen und sie gehen da gemeinsam hin und der wirkt auch erstmal völlig normal, aber er merkt dann auch schnell, warum sind hier so viele Cops bei dem Konzert und merkt auch recht schnell, dass da eine Falle für ihn gestellt werden soll. Die Cops wissen noch nicht natürlich, dass er der Butcher ist, aber alle nehmen an, dass der Butcher da ist. Und wir sehen dann quasi aus seiner Sicht, wie diese Falle immer enger gezurrt wird und wie sie ihm immer näher kommt, während er gleichzeitig seiner Tochter gegenüber natürlich die Fassade aufrechterhalten muss, dass er da der liebe Daddy ist, der ihr den Traum erfüllt, ihre Lieblingssängerin live zu sehen und dann sogar zu treffen irgendwann. Mehr sage ich natürlich erstmal nicht, weil es ein M. Night Shyamalan-Film ist. Es gibt eine Wendung. Ich würde sagen, es ist nicht so ein Twist-Film, mit dem man natürlich assoziiert wird. Es ist eher so, dass nach der Hälfte des Films der Film sich einfach verändert und seine Schauplätze erweitert werden, vereinfacht gesagt. Und auch seine Perspektive, weil die erste Hälfte eben sehr stark auf die Josh Hartnett-Figur fokussiert ist. Er schaut quasi oft in die Kamera, man sieht auf seinen Point of View. Und das ist auch einer der Gründe, warum er mich sofort in seinen Bann gezogen hat, weil es eben so ein Film ist, der nicht nur eine Serienkiller-Story erzählt und ich liebe Serienkiller-Filme, sondern eben auch damit spielt, wie Serienkiller quasi mit uns als Publikum auch umgehen, weil wir finden die ja super faszinierend, ne? Wie, wenn ich mir wieder hier die Dahmer-Serie zum 100. Mal anschaue oder die 37.000 Netflix-Serien des Genres oder Mindhunter, meine liebste Serienkiller-Serie.
Oh ja.
Diese Figur ist äußerst faszinierend und er wird im Grunde uns so als dieser Hauptdarsteller präsentiert, dessen Perspektive wir aber einnehmen müssen, aber nicht wie er unbedingt jemanden, wie er sein nächstes Opfer findet oder so, wie man das aus dem Genre kennt, sondern wie er eben versucht zu flüchten. Und irgendwann sind wir in der Position, wo wir denken, wäre es nicht cool, wenn ihm das gelingt? Mhm. So, und gleichzeitig wissen wir, eigentlich ist das kein guter Mensch, aber es ist Josh Hartnett. Es ist Josh Hartnett und den habe ich damals in Faculty gesehen und wünsche ihm natürlich Gutes. Er hat so einen All-American-Vibe wie Matt Damon,
absolut, ja.
Aber gleichzeitig auch so diese Psycho-Vibes, die Matt Damon eben nicht hat. Und das macht ihn zum hervorragenden Hauptdarsteller. Ich freue mich auch, dass es ihm gelungen ist, nach Oppenheimer da die nächste große Rolle zu erlangen. Er hat auch eine Serie dieses Jahr mitgespielt, hier The Bear. Ich finde den Film famos, was seine formale Gestaltung angeht, die Kameraarbeit, die Arbeit mit der Perspektive, aber auch die Inszenierung dieses Konzerts, was ja alles quasi Inszenierung ist, ne, alles Choreografie. Und die Kamera schwirrt da durch, als wäre Josh Hartnett selber so eine Figur innerhalb so eines Stücks, das da abläuft. Und dann, wie er das erweitert durch den neuen Schauplatz, der einen komplett anderen Charakter hat, fand ich einfach durchweg faszinierend auf einer abstrakten Ebene. Aber der Film ist auch so sau unterhaltsam. Also, weil man eben will, dass der böse Junge da durchkommt.
Ja, es hat so einen Spaß gemacht. Ich war das so, also die haben den ja nicht der Presse gezeigt. Und ich durfte ihn aber trotzdem vorher sehen, weil ich Shyamalan und Hartnett interviewt habe. Und als ich aus dem Film kam, habe ich den echt gesagt, ihr spinnt doch, das Ding ist doch der Hammer, den müsst ihr doch vorher Leuten zeigen, damit sich ein bisschen rumspricht. Der lief ja auch so ein bisschen hinter den Erwartungen, hat er absolut nicht verdient. Also für mich glaube ich auch zumindest, vielleicht zusammen mit Anora, zumindest der purste Unterhaltungsfilm dieses Jahr, wo ich einfach von der ersten bis zur letzten Einstellung nur unglaublichen Spaß mit hatte.
Absolut, also für mich auch einer der unterhaltsamsten Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe, vor allen Dingen irgendwie, auch das, ohne dass es jetzt abwertend klingt, für mich einer der lustigsten Filme, den ich dieses Jahr geschaut habe. Und das Interessante ist, ich hab's auch irgendwie so die ganze, meine YouTube-Clique und alle so drumherum, die haben den alle vorher schon gesehen, die fanden den ja alle dann auch irgendwie kacke und dachte ich so, oh, ernsthaft jetzt? Ist das wirklich so schade? Aber es ist doch Josh Hartnett und ich bin halt auch so ein Josh Hartnett-Fanboy und ich freue mich immer auch, wie Jenny ja schon meinte, so Mensch, ah, geil, nach Oppenheimer, jetzt kriegen wir ihn nochmal in einer großen Hauptrolle und bin dann ins Kino gegangen, so im Kopf so, okay, oh, also der spaltet offensichtlich sehr und ah, die einen sagen wirklich schlimmster Film, die anderen feiern den und ja, also ich fand den so witzig, auch in dieser Absurdität, wie leicht es ihm denn teilweise fällt, aus so den brenzligsten Situationen rauszukommen, wenn er irgendwie dem einen Typen erzählt, der ja dann auch noch von M. Night selbst gespielt wird, so, ja, siehst du das Mädchen, das meint, ja, die hat Leukämie gerade überstanden, können wir nicht nach hinten gehen? Ja, kein Problem, komm, geht nach hinten. Oder wenn er auch irgendwie durch so einen vollen Raum mit Polizisten geht, die ja die Aufgabe haben, Männer in diesem Stadion ab in einem bestimmten Alter irgendwie zu unter, der wird nicht mal angeguckt. So, ah, der hat kein Kind dabei. Ne, dann kann das ja nicht sein, gerade in diesem Augenblick. Also, er ist so absurd und ich glaube, wenn man sich da wirklich auch einfach drauf einlassen kann, dass es jetzt halt hier nicht der krasseste, ausgefeilteste Escape Room Film irgendwie ist, wo der Serienkiller jetzt hier rauskommt, dann kann man mit dem Ding halt einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß haben. Und was mich halt dann zusätzlich noch irgendwie überrascht hat, war die Tatsache, dass dieser Film ja am Ende schon so einen Shyamalan-typischen Twist noch hätte einbauen können. So, da gibt's ja ein paar Figuren, wo ich dann auch so, oh, da könnte noch das und das so. Und es passiert einfach nicht. Und ich war so, okay, wow. Shyamalan-Film mal wirklich ohne diesen krassen Endtwist, das gehört nochmal irgendwie mit dazu.
Ja, aber wie viele Leute gesagt haben, dass der schlecht inszeniert sei und damit in Wirklichkeit nur meinten, dass er irgendwie, wenn man jetzt da Nitpicking betreibt, zwei Logiklöcher hat. Also das ist wirklich daneben. Also es ist wirklich, also für mich das in diesem Jahr, was glaube ich ein De Palma-Film am nächsten kommt, man denkt natürlich vor allen Dingen an Snake Eyes, der auch damals vollkommen zu Unrecht verrissen wurde und einer der tollsten Nicolas Cage-Filme überhaupt ist. Dementsprechend, ey, das ist
ja, ich glaube,
der weiß schon sehr genau, was er da tut.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Trap, der kriegt noch vielleicht so jetzt im Heimkino dann noch irgendwo sein Kult-Following, wenn Leute das irgendwie dann doch noch mal mehr verbreiten. Also geht Trap gucken. So.
Wir hatten bis jetzt kommt Platz 2, ne?
Ja.
Es war bis jetzt, also, außer du mochtest ja wahrscheinlich dann Dune nicht so gerne, war das, glaube ich, aus meiner Perspektive gab es noch keinen einzig schlechten Film.
Na dann,
jetzt. Das ist auch ein bisschen langweilig. Also ich glaube, ich ahne einen von deinen beiden, die noch kommen, ohne jetzt was anzudeuten. Aha, oh. Ich hoffe, dass.
Und da ist nur ein schlechter Film damit dabei, oder was?
Nein, da weiß ich, dass ich den auch super finde.
Ah, okay.
Und dann, deswegen hoffe ich, dass der andere Mist ist.
Ah ja, gut. Super. Das finde ich schön, Denkweise. Wie du hier rangehst. Ja, echt.
Du denkst wie in M. Night Shyamalan Thriller.
Also,
ja.
Also irgendwie so ein bisschen. Ja, komm,
vielleicht ist dein Platz 2 ja auch total.
Drama, 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 Junge. Ja, ja. Drama, Drama. Ja, ja. Wie sollen wir das an der RTL verkaufen sonst?
Ja, na, dann bemühe dich mal. Brauchen wir ein bisschen mehr Drama. So, jetzt dein Platz 2, Christoph.
Ach, das war schon der Platz 2.
Ja.
Ja. Ja. Wir sind schon so weit.
Mein Platz 2 ist für Leute, die mich kennen, nicht überraschend. Alle anderen haben von dem Film eh noch nie gehört. Weil es ist der Abschluss einer Trilogie, dessen zweiter Teil mein Lieblingsfilm der letzten 25 Jahre war und ist. An den kommt er auch nicht ganz ran, aber trotzdem ein Meisterwerk. Der erste Teil war Das merkwürdige Kätzchen. Das zweite Teil war Das Mädchen und die Spinne. Und jetzt haben Ramon und Silvan Zürcher den Abschluss ihrer Tiertrilogie abgeliefert mit Der Spatz im Kamin. Wenn man es mal grob so ein bisschen erklärt, ist eigentlich ein Familienfilm. Also irgendwie eine Familie, fünf oder weiß nicht genau, vier, fünf Leute, wohnt da halt und die Schwester der Mutter kommt mit ihrer Familie auch für so ein Wochenende dazu und ja, dann gibt's halt Stress. So, ganz grob. Und was die beiden aber halt können, ist auf so eine ganz merkwürdige Weise, die sonst niemand kann und auf die ich und viele andere, vor allen Dingen Festivalgänger, wahnsinnig anspringen, ist mit welcher Merkwürdigkeit sie das da so, die infizieren da so eine komische Merkwürdigkeit in dieser Atmosphäre, auf die ich wirklich elektrisch reagiere. Also bei Das Mädchen und die Spinne musste ich ja zwischendurch Pause machen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich das so wahnsinnig angespannt war.
War das der mit dem Umzug?
Das war der einfach, wo ein Mädel aus einer WG auszieht.
Ja, okay.
Genau, und zwischendurch passieren halt immer so ganz kleine, merkwürdige Sachen, auf die auch alle irgendwie gar nicht oder komisch reagieren und man weiß immer nicht, was so los ist. Und jetzt im dritten, das war da noch sehr subtil, und jetzt im dritten Teil geht's wirklich ins Groteske und Horrorhafte. Also in einer Szene steckt der Sohn, ohne dass es dafür eine Motivation gäbe, die Katze in die Waschmaschine. Und in der nächsten Szene sieht man dann, wie der Hund lustig zuguckt und vor der Waschmaschine sitzt und sich anguckt, wie die Katze da drin immer so rumgewirbelt wird.
Okay.
Und es ist halt alles so wahnsinnig, es ist komplett durch choreografiert. Ich habe ein sehr, sehr langes Interview mit den beiden geführt. Also geplant waren irgendwie 20 Minuten und ich glaube, wir haben fast 2 Stunden miteinander geredet. Sozusagen, weil ich immer das Gefühl habe, bei den Filmen von denen, die müssen eigentlich ein Modell des Drehorts schon beim Drehbuchschreiben haben, weil das so genau durchchoreografiert ist, dass man 2 Figuren sieht, die miteinander reden, und auf einmal huscht im Vordergrund dann noch, weil das ganze Haus ja voll ist mit Leuten, huscht im Vordergrund noch jemand vorbei, oder am Ende der Szene stellt sich auf einmal fest, es stand noch jemand im Türrahmen und hat gelauscht. Es gibt keinen anderen Regisseur in der Geschichte, der Kinogeschichte, für die Türrahmen eine so wichtige Rolle spielen wie für die Zürchner Brüder. Und ja, also ich fand den unglaublich unterhaltsam. Also das war, trotzdem hat er diese Spannung wieder nicht ganz so schlimm in Anführungszeichen, wie bei Das Mädchen und die Stimme, weil hier einfach öfter es diesen kathartischen Bruch gibt, dass es ins Absurde, Groteske, Horrorhafte geht, wo es dann mal so auch wirklich lustig wird und so. Und das hat dann natürlich auch was Befreiendes. Aber für mich sind die beiden so die aufregendsten deutschsprachigen, die kommen zwar aus der Schweiz, wohnen aber in Berlin, deutschsprachigen oder deutschen Festival- oder Festival-Kinoregisseure, die wir gerade, oder wie nennt man das, Autorenfilmer, die wir in Deutschland haben. Also wahnsinnig unterhaltsam jetzt auch, und ja, der Spatz im Kamin. Also es war ja mein meist erwarteter Film dieses Jahr. Und hat es dann auch erfüllt, ne? Dass man jetzt nicht sozusagen an den Vorgänger rankommt, der für mich der Überfilm schlechthin ist, das muss man dann auch mal verzeihen, dass es nur ein Meisterwerk und nicht ein Übermeisterwerk ist. Muss man da auch mal mit klarkommen.
Ja.
Aber am besten gleich die ganze Trilogie gucken, weil die bauen schon so auf. Der erste Teil spielt ja nur während so einer Familienfeier in der Küche. Ist ein bisschen kleiner, der zweite ist dann schon ein bisschen größer, weil es an 2 Tagen in 2 verschiedenen Wohnungen spielt, weil so eine Studentin umzieht. Und der dritte Teil jetzt, glaube ich, 3 Tage in so einem großen Haus.
Wie mit der Evil Dead Trilogie, wird immer größer.
Genau. Genau. Ja, so ungefähr, das war der Plan.
Sehr gut, okay. Ego, hast du den gesehen, Jenny?
Nee, den habe ich nicht gesehen. Den letzten habe ich gesehen, den jetzt wollte ich nachholen, habe ich aber noch nicht geschafft, weil ich wusste, dass er in diversen Bestenlisten auftauchen wird von Podcasts, die ich besuchen werde, damit ich ihn zumindest gesehen habe, aber leider noch nicht. Nee, also den letzten mochte ich auch sehr, vor allem, weil es ist so ein bisschen irgendwie, also ich war nicht so angespannt, aber es ist so ein bisschen wie, als wäre man irgendwie Teil von so einem Gesellschaftsspiel, wo man die ganze Zeit irgendwelche Details entdecken muss, die komplett absurd sind. Und den fand ich sehr unterhaltsam.
Okay. Ja gut, dann muss ich mir jetzt mal die Trilogie ja irgendwann mal vielleicht doch noch zu, wenn der vor allem, wenn Christo sagt, ist der Überfilm, also Teil 2 dann. Ja, sehr gespannt. So, dann hau ich mal jetzt vielleicht Christoph in
kommt jetzt
Augen
der, den ich weiß, dass er kommt, oder kommt jetzt erst der andere?
Ich weiß ja nicht, welchen du weißt. Also das ist ja, weil Christoph kam heute früh nämlich zu mir und meinte, er hat meinen Letterbox gestalkt und meinte dann so nach dem, ja, da ist so ein Film, der glaube, also ich bin jetzt im Animationsbereich.
Nee, dann haben wir, okay, dann haben wir beide denselben Platz 1.
Oh, na dann, ja, mal gucken. Und Animationen fand ich ja dieses Jahr tatsächlich, war ja wieder mal viel und ordentliches dabei. Ob nun
hast du geheult?
Der neue, lass mich doch jetzt erstmal ausreden über meinen Platz 2.
Ich habe jetzt.
Ach so, ja, da hat auch jemand sehr viel Zwiebeln geschnitten im Kino. Ja,
das okay, dann weiß ich.
Weil wir hatten den neuen Miyazaki, wir hatten hier Robot Dreams, den ich sehr, sehr toll fand, der Animationsfilm, der ja komplett ohne Dialog auskommt, mit dem Hund und dem Roboter, mit Inside Out 2. Aber ich finde, der Film, der mich tatsächlich dieses Jahr wirklich umgehauen hat, war Der wilde Roboter. Ich fand den wirklich unglaublich schön. Der ist vor allen Dingen sehr toll animiert, weil du hast diese Geschichte von so einem Roboter, der auf irgendeiner Insel strandet und da irgendwie aber trotzdem weiterhin seine Aufgaben erfüllen möchte und dann erstmal, ich fand diese Montage schon allein so toll, wie dieser Roboter dann in so eine Art Standby-Modus geht, um dann die Sprache der Tiere zu erlernen, die da rum sind, damit er mit denen kommunizieren kann. Und irgendwann findet der Roboter einen jungen Gänserich, um den er sich dann kümmert, mit der Hilfe von einem sehr, sehr schlauen Fuchs. Und so wie sich das dann alles aufbaut und wie diese Geschichte dann einfach auch erzählt wird, fand ich sehr süß. Gleichzeitig dieser Kontrast, dass du diese Figur des Roboters ja wirklich hast, als wäre die am Computer entstanden, während alles andere doch mehr wirkt, als wenn es noch irgendwie handgezeichnet wäre. Also der Animationsstil ist einfach unglaublich schön. Im englischen Original hast du natürlich dann auch noch einen Voice-Cast, nachdem man sich nur die Finger lecken kann. Lupita Nyong'o spricht den Roboter, dann jetzt in dem Fall dann die Roboter-Dame. Pedro Pascal, Mark Hamill, Catherine O'Hara, Ving Rhames, Kit Connor. Also es ist ja wirklich so ein riesengroßer Cast und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mich wirklich auch echt zu Tränen gerührt hat. Und ich fand es einfach sehr schön. Auch eine Buchverfilmung, wie ich erst im Nachhinein irgendwie rausgefunden habe, weswegen die Ankündigung, dass da jetzt auch noch ein zweiter Teil kommen soll, der nicht ganz so verwunderlich wirkt, weil es tatsächlich auch drei Bücher gibt und sie haben jetzt mit dem ersten Film wirklich nur das erste Buch auch so abgefilmt. Aber ich finde, der erste Film so könnte auch so schön für sich alleine stehen. Also ich bräuchte jetzt nicht zwingend noch die Fortsetzung dazu, aber fand ich wirklich wunderschön, hat mich sehr berührt. Ich habe sehr viel gelacht und ist einfach irgendwie ein sehr, sehr runder, sehr, sehr schöner Familienfilm auch so. Und toll animiert.
Mich hat der auch total positiv überrascht, wobei ich sagen muss, also die ersten 40 Minuten waren halt für mich auch wirklich Meisterwerkniveau. Mhm. Also wo er dieses Ganze mit den Tieren dann, da ist wirklich jede Szene irgendwie genial und irgendwie da ist nicht zu viel, das ist alles mega knapp und schnell erzählt, so ein bisschen so wie die ersten 10 Minuten von oben, wo dann einfach wirklich alles perfekt klappt, fast keine Worte. Und dann der zweite Teil ist dann doch so ein bisschen herkömmlicher und es gibt eine Mission, die er erfüllen muss und sowas. Mhm. Das hat mich dann alles, fand ich auch gut, aber halt langs nicht mehr so gut wie die erste Hälfte. Deswegen ist er bei mir nicht drin, aber ist auf jeden Fall einer der besten Animationsfilme dieses Jahr. Und mich freut sehr, dass das in Amerika geklappt hat. Als ich zum ersten Mal von dem Projekt gehört habe und dann den Zeichenstil zusammen mit der Sache, dass die Hauptfigur nicht redet und so weiter, dann hatte ich auch gedacht, so, das ist eher so ein kleiner Experimentalfilm, aber gerade in Amerika hat der sich ja zu so einem über-mega-Langläufer entwickelt, der da irgendwie jetzt natürlich nicht so auf dem Niveau vom Pixar-Film und so, aber für sein Budget halt super abgeschnitten hat, sich super lange gehalten hat, rumgesprochen hat. Freut mich sehr.
Ja.
Hat Jenny wieder.
Nein, also ich war auch von der Ausgangsidee und dem Animationsstil und Kontrast von Animationsstil in dem Film sehr begeistert. Hab mir dann aber eben, als der Missionsteil anfängt, und schon gewünscht, es wäre ein Pixar-Film von 2005 und was sie da hätten draus machen können aus der Geschichte. Weil andererseits hatte Wall-E im Grunde dieselben Probleme und das ist ja ein Pixar-Film aus der Ära. Also ich fand das Konzept super, war dann aber wieder enttäuscht, dass es eigentlich nur auf niedliche Tiere mit riesigen Augen und eine Abenteuergeschichte hinausläuft. Aber ich habe auch so das als grundsätzliches Problem beim Animationsfilm, ist eben auch mein Problem, mit dem ich mit meinen Therapeuten drüber reden muss, mit meinen Animationstherapeuten. auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen, weil schon der Stil sich so stark abhebt von der Konkurrenz, was man so im generellen großen, großbudgetierten Familienfilmen sieht, die animiert sind, das allein lohnt sich schon, den zu sehen.
Und dann der ganze schwarze Humor mit diesen was waren das, Lemminge oder diese Todessehnsüchtigen?
Hier Opossum,
diese todessehnsüchtigen Opossum-Kinder.
Die waren super, die hätte ich gerne als Helden gesehen.
Die Mutter, die dann ganz enttäuscht ist, als ihre Kinder doch nicht tot sind. Genau.
Wenn sie dann wieder auftauchen, Gut, damit Trommelwirbel, wir kommen zu Platz 1. Jenny.
Ja, ich wende mich wieder von Hollywood ab und mache meinen Ruf hier als Arthouse-Fan alle Ehre. Nein, also mein Lieblingsfilm dieses Jahr, eigentlich auch letztes Jahr, weil da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, ist aus Frankreich, ist ein Film namens The Beast von einem französischen Regisseur namens Bertrand Bonello. Die Hauptrolle spielt Léa Seydoux. George MacKay kennt man aus 1917 von Sam Mendes, ist auch dabei. ist eine Literaturverfilmung. Also Literaturverfilmung klingt so lame, als würde irgendwie sklavisch jeder Seite eines Buches folgen. Das passiert natürlich nicht, aber wurde inspiriert von einer Geschichte von Henry James namens The Beast in the Jungle. Da gab es auch schon eine Verfilmung, die, glaube ich, letztes Jahr bei der Berlinale ihre Premiere gefeiert hat. Die ist aber ganz anders. Dieser The Beast bezieht sich auf eine undefinierbare Angst. Das ist die Grundidee der Geschichte, das ist die Grundidee von diesem Film hier. Eine Angst, die eine Person hat, davor etwas, was ihr vielleicht lieb ist, zu verlieren. Das ist eine seltsame Katastrophe, die man irgendwie spürt, aber man kann nicht den Finger drauf zeigen. Das ist es jetzt, was kommen wird, dass diese auf sie zukommt. Und deswegen ist man so von vornherein gehemmt im Grunde. Man traut sich nicht, eine Beziehung einzugehen, weil man könnte sie ja verlieren in dem Sinne. Das ist so die Krux dieser Geschichte. Und Bertrand Bonello macht aus dieser Geschichte eine auf drei Zeitebenen spielende Montage von drei verschiedenen Genres, die alle drei mit denselben Schauspielern gespielt haben, zumindest in den Hauptrollen. Das erste, 1910, ist im Grunde ein Period Piece, handelt von einer Frau, die einen Mann wieder trifft. Sie ist verheiratet, nicht mit ihm. Sie laufen durch Salons und da gibt's eine Flut. Die große Flut aus Paris von 1910. Genau, also da gibt's auch dann echte Fotos von dieser Flut, die man in dem Film sieht, aber es wird natürlich alles mit Spielszenen auch gemacht. Die zweite Zeitebene ist ganz anders, ist eher so ein Home Invasion Thriller, spielt 2014, hat mich persönlich sehr stark in dunkle Erinnerungen an Mulholland Drive zurückgeführt, das ist einer der gruseligsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Handelt von einer französischen Schauspielerin in L.A., die da nicht so richtig zu Potte kommen. Und dann ein parallel dazu einem jungen Mann, der sich wegen seiner nicht erfüllten Wünsche an Frauen rächen will, vereinfacht gesagt, und dann irgendwann sie sieht. Und die dritte Zeitebene ist 2044, ein Science-Fiction-Film, eine Zukunft, in der Menschen, die wie Menschen in Anführungszeichen funktionieren, also undefinierbare, chaotische Gefühlswelten haben, im Grunde überflüssig sind und alles wird nur noch von einer KI regiert. Und Menschen, um bessere Jobs zu kriegen, um Robotern zu ähneln, lassen sich quasi reinigen, um mehr zum Roboter zu werden. Und die Hauptfigur, wieder gespielt von Léa Seydoux, steht quasi vor der Wahl, so eine Reinigung vollziehen zu lassen und im Prozess der Vorbereitung durchlebt sie quasi vergangene Erinnerungen. Und so wird quasi das ganze Päckchen an Zeitebenen zusammengeschnürt. Der Film wechselt aber zwischen diesen Ebenen, um dann wieder zurückzukommen zu dieser Zukunftsebene sozusagen, die Rahmung bildet. Und das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Und das ist auch, es ist kein einfacher Film, den man jetzt einfach mal so, ach, jetzt gucke ich The Beast von Bertrand Bonello, sondern es ist eher wirklich ein Film, auf den man sich einlassen muss, um auch so die Verbindungen zwischen den verschiedenen Zeitebenen zu ziehen, die thematischen natürlich auch, und so ein bisschen erstmal zu verarbeiten, wie so diesen Moment, wo man quasi vom Period Piece mit wunderschönen Kostümen und einer dramatischen Liebesgeschichte rüberspringt in einen Film, der in einen anderen Film, der Horror Bezüge nimmt, der zwischendurch aussieht wie ein schlecht gefilmtes YouTube-Video und wieder zurück wie ein David Lynch-Film aussieht, um dann wieder zu springen in diese Zukunftswelt, die ganz anders aussieht als unsere Welt.
Das klingt jetzt aber so ein bisschen so wie Cloud Atlas in gut.
Das finde ich lustig, weil ich habe schon mal einen Podcast über The Beast aufgenommen, wo ich gesagt habe, das ist Cloud Atlas gut. Nein, also so ähnlich auf jeden Fall. Cloud Atlas mochte ich auch. Also
Ich kenne halt bei Cloud Atlas nur das Buch und ich liebe das Buch, habe mich deswegen aber nie getraut, den Film zu schauen. Aber das klang jetzt, wenn du das so erzählst, weil das Buch ist ja auch aufgebaut. So, wir fangen auch an irgendwie auf diesem Schiff und so und dann geht es ja auch bis in die Zukunft rein und sowas alles. Aber klingt sehr spannend. Also habe ich nicht gesehen, aber das klingt sehr, sehr interessant.
Ja, also ich würde sagen, ich kenne nur den Film, Cloud Atlas. Und der ist so vom Unterhaltungswillen ein bisschen offensiver. Hat ja auch, klar, weiß nicht, Tom Hanks drinne und da gibt es da noch Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. das ist jetzt bei dem Film von Bertrand Bonello ein bisschen anders, wobei ich aber sagen würde, der hängt sich auch ins Genre rein. Also schon dieses Period Piece, ne, wenn man gerne Historienfilme mag mit Pärchen, die nicht so richtig zusammenkommen, da geht das einem auch schon ans Herz. Das kann er Es ist aber natürlich alles so ein bisschen französischer im Vergleich zu Cloud Atlas. Auch den Horrorfilmen. Es gibt absolute klassische Horrorfilm, Home Invasion Einlage in dem Film. Das kann er auch, aber bis man da hinkommt, hat man auch erstmal so eine abstraktere Auseinandersetzung mit jemandem, der da in die fremde Welt hineingeworfen wird, L.A. Und das ist nicht so einfach, würde ich sagen, wegzugucken wie Cloud Atlas als Film.
Ja.
Das Buch nehme ich mal an, ist ein bisschen komplexer.
Ja.
Aber was ich damit lange Rede, kurzer Sinn, das klingt jetzt alles so unglaublich kompliziert, aber was ich an diesem Film einfach liebe, und ich habe ihn jetzt auch schon zweimal gesehen, Abstand von knapp einem Jahr, ist, dass ich fand ihn unglaublich herzzerreißend. Also man hat diese durch die Zeiten gehende Beziehung zwischen diesen zwei Menschen, Lea Seydoux und George MacKay, den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich immer wieder treffen und aus unterschiedlichsten Gründen aufeinanderprallen, abprallen, nicht zusammenkommen. Und er schafft es halt, trotz dieser ganzen verkopften Elemente, die da natürlich eine Rolle spielen, das auch immer wieder durchpochen zu lassen, sodass man dann irgendwann denkt, Mann, warum könnt ihr nicht einfach glücklich sein? Ja. Und das klingt jetzt wieder so banal, aber es ist eben alles eingebettet in eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung mit Film an sich natürlich, ein Meta-Aspekt, aber jeder Film an sich, der hier stattfindet, also das Period Piece, der Horrorfilm, der Science-Fiction-Film, ist an sich auch befriedigend. Mhm. Also ich fand den so spannend, so viel zu entdecken gab es darin für mich. Auch beim zweiten Mal habe ich noch mehr entdeckt. Und deswegen ist es für mich einer der besten Filme, die ich seit in 10 Jahren gesehen habe, in den letzten 10 Jahren. Wirklich so einer, wo ich mich drin versinken lassen könnte, weil er so viele unterschiedliche Dinge in mir auslöst. Und Lea Seydoux ist wirklich, also ich glaube, ich habe hier schon mal Lobgesänge auf Lea Seydoux geführt, weil sie war schon mal in einem Top-5-Film bei mir, einem ganz anderen Film, Kleines Drama an einem schönen Morgen, hieß er, glaube ich. Aber sie ist so eine fantastische Schauspielerin. Was sie mit ihrem Gesicht macht, was sie mit damit, wie sie schreien kann aus Angst und wie sie in absoluter Verzweiflung schreien kann. Also dieser Film hat sowieso den größten Schrei seit Twin Peaks The Return.
Okay.
Und der halt immer noch nach. Also ein großartiger Film, The Beast.
Sehr, sehr gut.
Ich habe auch wirklich bis zum zweiten Mal gebraucht. Beim ersten Mal war ich wahnsinnig fasziniert. Aber da war das halt auch so im Venedig-Festival-Stress, war das fast ein bisschen viel, um es mal so zwischen zwei anderen Filme zwischengepresst komplett wahrnehmen zu können. Ich habe den dann ein paar Wochen später auf einem anderen Festival nochmal geguckt und da erst gemerkt, wie brillant das alles ist. Geht dann auch noch über den Abspann hinaus, weil im Abspann gibt es keinen Abspann, stattdessen gibt es nur einen QR-Code, wo man sich den Abspann dann angucken kann. Und in dem Abspann, den man sich da angucken kann, gibt es noch weitere Szenen, die nochmal ein komplett neues Licht auf die Home-Invasion-Szene werfen. Also das sollte man tatsächlich dann auch tun.
Okay, krass.
Aber der Bonello ist ja eh dafür bekannt, ich bin auch ein großer Fan seines vorherigen Films, wie ist nochmal der Kaufhaus-Terroristen-Film?
Nocturama.
Ja, das ist auch super. Und also das, also eh großer Regisseur. Und das jetzt wirklich sein Opus Magnum. Und ich würde trotzdem empfehlen, die andere Verfilmung desselben Stückes, der heißt, glaube ich, sogar dann auch The Beast in the Jungle in Deutschland, auch zu gucken, weil das ist wahnsinnig faszinierend, weil der handelt auch von so zwei Figuren, die immer wieder zusammenkommen und sich abstoßen, aber halt nicht über irgendwelche drei Zeit oder schon über einen längeren Zeitraum, aber jetzt nicht was weiß ich was, sondern da geht's einfach um die Geschichte einer Disco in Frankreich über 30, 40 Jahre hinweg und wie quasi so Stammgäste in dieser Zeit, die sozusagen sich immer mal wieder treffen, die ein Mann und eine Frau. Und der ist auch super. Beide von Grand-Filmen, die könnten das eigentlich im Doppelpack auf Blu-ray veröffentlichen.
Aber das klingt nach einem sehr tollen Film. Also
das ist auf jeden Fall was für dich.
Ja, den werde ich auf jeden Fall auch suchen gehen, jetzt gleich nachher, wenn wir hier diese Podcasts beendet haben. So, Christoph, jetzt bin ich ja gespannt. Dein Platz 1. Ob das jetzt auch mein Platz 1 ist oder nicht?
Naja, weil die Frage ist, gibt es 5-Sterne-Filme, die du nicht in der Top 5 hast?
Nee.
Na, dann ist es der 1. Sei, du hast vergessen, ihn reinzunehmen. Also wenn jetzt sozusagen mein Platz 1 nicht dein Platz 1 ist, dann hast du einfach vergessen, dass der dieses Jahr gestartet wäre. Und das glaube ich nicht.
Na, jetzt bin ich ja gespannt. Also ich bin immer noch fasziniert. Vor allem, weil er ja vorhin ja auch okay, komm, hau raus.
Ja, ich rede von einem orgiastischen Volltreffer. Das traue ich mich nicht, das zu sagen.
Das ist meiner, glaube ich, nicht, nee.
Also auf und neben dem Platz.
Ja, nee, du bist jetzt bei Challengers, ne?
Ja.
Ja, nee, das ist bei mir nicht.
Aber du hast 5 Sterne auf
Letterboxd. Ja, habe ich auch, ja. Aber es gibt einen Film, der mich dieses Jahr emotional viel krasser irgendwie noch mitgenommen hat. Deswegen, also
Challenge. Ich schaue ja gerade, als wäre ich Zendaya, die an einem Tennisplatz sitzt in der Mitte und schaue noch von rechts nach links, ja, von genau. rechts nach links.
Aber das, damit fängt meine Kritik, zu, die auch 5 Sterne hat, zu Challenges an. Zendaya ist die einzige im Publikum, die nicht von links nach rechts guckt, weil sie sich immer nur einen der Typen anguckt und nicht den Ball wechselt.
Crazy.
Nee. nee, also für mich Challenges.
Mhm.
Ja. Zendaya, wie heißen die anderen beiden? Josh O'Connor und Mike Feist. Mike Feist kannte ich vorher gar nicht. Und ich habe den jetzt dieses Jahr noch in so einem Film.
Hast du nicht West Side Story geschaut?
Sagen, das
doch,
war
aber
doch,
da, ja, ich.
Das dann, war doch der Mann in West Side genau. Story. Ja, die das, anderen konnte man alle in die Tonne ja. treten.
Der ist mir da jetzt, klar, wusste im Nachhinein, habe ich das nachgeguckt. Aber ich habe ihn dann jetzt auch noch mal in so einem total vergessenswerten Indie-Film über die Geschichte des Billards. Wie heißt das? Der, wo man so diese Kugel rein. Flipper. Des Flippers.
Ja, ja, ja.
Also das ist ja so ein bisschen hier wie bei dem letzten, wie ist der nochmal? Der von Boogie Nights, der Regisseur, der letzte Film.
Ja, Paul Thomas, nee, doch.
Paul Thomas Anderson?
Ja.
Der ich letzte weiß nicht, Film? Hab ich vergessen, wie er heißt.
Der 70mm Film mit Pizza, nicht, hieß er nicht mehr so mit Pizza?
Ach, ja, Licorice Pizza oder wen meinst du?
Licorice ja. Pizza ging es ja auch darum, dass
wir kriegen alles raus hier.
Dass Flipper in Amerika eine Zeit lang als Glücksspiel oder sowas verboten waren, bevor sie dann wieder eröffnet wurden. Das war ja Licorice Pizza. Mhm, hat stimmt, er damit ja das Geld verdient und versucht zu machen. Und diese ganze wahre Geschichte, da hat Mike Feist die Hauptrolle gespielt. Irgend so ein Ingenieur, der dann dafür gekämpft hat und geklagt hat, dass die wieder zugelassen wurden. Egal, so, und da war halt so ein totaler mit Schnurrbart Loser-Typ, deswegen nochmal, also was, wie heißt der nochmal, Luca Guadagnino sozusagen da gemacht hat, um Mike Feist und Josh O'Connor jetzt als die heißesten Typen ever dazwischen Zendaya zu inszenieren, ja, der kann das.
Mhm. Ja, auch geiler Film. Ich habe bei dem Film auch immer gedacht, dieser Techno-Soundtrack darf doch eigentlich nicht funktionieren für das, was ich hier so sehe. Und dieser Techno-Soundtrack, der da immer irgendwie wieder aus den Lautsprechern dröhnt, so gut funktioniert, fand ich auch absolut fantastisch. Wirklich ein toller Film. Hab den auch sehr, sehr gerne geguckt.
Genau, und ich habe auch den Regisseur zum Tropfenflüsterer ernannt, weil sozusagen wie die beiden schwitzen und dann diese Tropfen da runterfallen, das kennt man sonst nur von Salatblättern in Werbespots für Hamburger. Wo das ja auch immer in super Zeitlupe so genau an der richtigen Stelle perlt. Weil das ist halt auch das Gute. Also ich bin ja, du bist ja, wie wir vorhin gehört haben, jetzt dieses Jahr ein Tennis-Fan.
Ja.
Ich war das früher auch mal, aber jetzt nicht mehr so sehr. Aber er ist das überhaupt nicht. Für Tennis interessiert er sich nicht und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch so viel Mühe gegeben, für dich wahrscheinlich zu viel, diese Ballwechsel besonders
also den
intensiv.
Ballwechsel aus der Sicht des Balles zu erleben, ist schon mal was Einzigartiges.
Genau, also Guadagnino ist halt da rangegangen und hat gesagt so, Tennis ist der langweiligste Sport der Welt, wie kriegen wir den Scheiß jetzt irgendwie gefilmt, dass das irgendwie cool aussieht. Und was er sich dafür hat einfallen lassen, also irgendwie mit Glasböden, wo man dann unter der Spielfläche filmt, dann die subjektive Kamera, wo man das aus der Perspektive des Balles sieht, das ist alles super. Und dann diese Anspannung zwischen dem Liebestrio da, da gab es keinen Mucks im Kinosaal. Da war pure Anspannung über 130 Minuten.
Und ich war sehr erstaunt, dass es ja ein Film ist, der sehr viel Erotik in sich trägt, ohne auch nur irgendwie diesem Ding zu verfallen, okay, wir zeigen jetzt irgendwie diese drei sehr attraktive Menschen auch mal irgendwie nackt und in heißen Sexszenen oder so. Es ist ja maximal irgendwie was angedeutet, dass es vielleicht gleich losgeht und dann passiert doch wieder irgendwas, weswegen es nicht weiter vorangeht oder so. Ja, ich mochte den auch tatsächlich, für mich ehrlich gesagt, auch so der erste Film, bei dem ich so ein bisschen diesen Zendaya-Hype verstanden habe.
So lange hat es gedauert.
Ja, also ich muss gestehen, weil ich habe also Euphoria zum Beispiel nie gesehen, was, glaube ich, so die Grundlage für den Zendaya-Hype ist. Und ansonsten so alles, was ich sonst von ihr gesehen habe, war mal so, ja, sie ist eine gute Schauspielerin, so, aber Challenges war jetzt für mich so dieser Punkt zu sagen, okay, ja, die kann richtig, richtig was. Und ich fand es auch wirklich sehr, sehr toll.
Zwei Anmerkungen zu Challengers. Erstens wissen wir natürlich, dass Tennis eine der filmischsten Sportarten überhaupt ist. Das wusste schon Alfred Hitchcock, als er Strangers on a Train gedreht hat. Schaut es euch an, gibt es eine tolle Tennisszene. Zweitens, großer Fehler des Films, den ich auch sehr mochte, ist natürlich, dass er auf Hartplätzen spielt und nicht auf Sandplätzen, die ästhetisch viel anspruchsvoller und wertvoller sind, weil da das Tennis langsamer und dreckiger ist. Mhm. Punkt. Aber Challenger ist guter Film.
Ja. So, ist nicht mein Platz 1.
Da haben wir ja noch Hoffnung auf einen schlechten Film jetzt.
Ja, mein Platz 1, ich weiß nicht, vermute, der lief, glaube ich, auf Festivals und so schon 2023 und ist hier ja irgendwie Anfang des Jahres dann doch noch für ganz, ganz kurze Zeit leider nur ins Kino gekommen. Die Unschuld von, ich kann mir den
Hirokazu Koreeda?
Ja, genau, vielen Dank. Die Unschuld, ein Film darüber, dass ein junger Lehrer beschuldigt wird, an der Schule einen seiner Schüler geschlagen zu haben. Und was mir vorher gar nicht so bewusst war, ist denn, dass wir das quasi ja dieses eine Erlebnis, dass der Schüler wird geschlagen, aus drei unterschiedlichen Perspektiven sehen. Weil wir haben dann erst, glaube ich, ist es die Mutter, die halt versucht, da irgendwie mit klarzukommen. Dann ist es der Lehrer und ganz zum Schluss die letzte Geschichte gehört halt dem Jungen. Und wie man so dieses eine Ereignis aus der Sicht dieser jeweiligen drei Personen dann irgendwie sieht, fand ich unglaublich spannend, hat sehr viele Facetten, weil dann hast du natürlich die alleinerziehende Mutter, die da natürlich auch noch irgendwie ihre Probleme mit dem Kind hat. Dann hast du den Lehrer, der sich auf einmal dieser Anschuldigung gegenüber sieht und dann bei der Direktorin, ja, und jetzt sagen Sie das doch bitte einfach so, der dann aber irgendwo auch seine Prinzipien für sich entdeckt. Sorry, ich habe dieses Kind nicht geschlagen. Und dann der Junge selbst, der natürlich so als auch so ein Außenseiter ist und viel gehänselt wird und so seine eigenen Geheimnisse hat, von denen der Lehrer nichts weiß, von denen die Mutter nichts weiß und dann natürlich irgendwie immer so die Frage, wer ist denn jetzt hier auch so das Monster, wer ist wirklich böse, wie passiert was und dann dieses Ende, also diese, es gibt ja dann auch so einen großen Monsunregen und dieses Schlussbild allein aus diesem Film hat sich dann irgendwie so in meinen Kopf gebrannt und ich fand den einfach so gut geschrieben, gerade dafür, dass man halt immer wieder nach einem bestimmten Zeitpunkt zurück an den Anfang geht und dann jetzt einfach die nächste Perspektive sieht und wie sich das alles ineinander fügt und so. Unglaublich starker Film, also hat mich echt wahnsinnig berührt, wahnsinnig bewegt. Sehr, sehr toll. Punkt.
Ja, ist auch wahnsinnig überraschend immer zwischendurch. Ich habe ihn auch noch zum Zeitpunkt gewesen, wo noch keiner was über den Film wusste und da, als er das erste Mal zurückgesprungen ist, ist man schon sehr überrascht, dass das jetzt passiert.
Ja.
Wie hieß der Film nochmal, als ich den geguckt habe?
Monster.
Monster, ja. Also ich glaube im Englischen und auf Letterboxd wird er auch als Monster irgendwie.
Weil du gerade die Unschuld gesagt hast, du hast einen Film auf Platz 1, den ich nicht mal gesehen habe.
Unmöglich.
Ich wollte gerade sagen, das wäre wirklich so ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht nehme ich mir das fürs nächste. Ich suche mir irgendeinen so obskuren Film, den vielleicht nicht mal Christoph Petersen gesehen, aber das ist.
Nein, ich habe den in Cannes gesehen.
Ja, eben, der lief 2023 ja schon in Cannes und so. Also, ja, der ist schon eigentlich sehr viel älter, aber er hat halt seinen deutschen Kinostart. Nee,
wir hatten ja auch Filme aus letzten Jahr gehabt. Naja. Zone of Interest ja im selben Jahr. Nee, ich fand den auch schon ziemlich super. Ich war halt minimalst enttäuscht, weil ich seinen vorherigen Film halt noch besser fand. Wenn sein vorheriger Film Shoplifters war. Ich weiß nicht, ob er zwischendurch noch was anderes gemacht hat.
Nee, Shoplifters war nicht sein letzter. Ich glaube, da war noch.
Macht er nicht jedes Jahr einen Children in Peril Film?
Keine Ahnung. Irgendwie.
Aber dazu macht er mal was anderes. Aber er macht schon sehr viele.
Ja.
Also nee, sein Nobody Knows ist auch von ihm, ne? Das ist schon der unerreichte Höhepunkt ever. Mhm. Also das war, kennst du den?
Ja.
Das ist natürlich der Oberhammer. Shoplifters ist schon ein bisschen anbiedernder an so ein Mainstream-Publikum, deswegen hat er auch Cannes gewonnen. aber den fand ich halt auch so total. Der war halt geradliniger, ne? Der ist jetzt mehr so ein Puzzlespiel, wo ich mir, glaube ich, nicht in jeder Szene sicher war, ob er das Puzzlespiel braucht für den Impact oder ob das nicht dann so ein bisschen cleverer sein will, als er ist. Aber insgesamt fand ich schon super und die letzte Episode dann halt natürlich mega berührend. Also die Szene da in dem Tunnel.
Ja.
So, jetzt sagt Jenny, Jenny, jetzt ändern wir diesen Podcast endlich. Die letzten zwei Minuten gehören endlich dem Drama, genau, das ich schon die ganze Zeit haben wollte und das ich kaum noch für möglich gehalten habe. Ja, so, also wenn ihr jetzt einfach mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gehen wollt, macht jetzt den Podcast aus. Feedback an leinwandliebe@filmstarts.de. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Schlimm, ja? So, und alle anderen, die jetzt noch da sind, Jenny.
Ich fand ihn furchtbar. Ich wünsche mir, er würde endlich mal eine Pause machen mit diesen süßesten kleinen Kinder kommen in moralische Dilemma und dann werden sie auch noch in wirklich, wirklich lebensgefährliche, prekäre Situationen verfrachtet. Weil darauf läuft alles hinaus, egal was man von ihm schaut. Das ist mein Gefühl einfach in den letzten Jahren. Aber, um auf einer positiven Note zu enden, die durchgenudelte, klischeehafte Soße, die er jetzt immer zu Cannes nach Cannes bringt, produziert er auf einem sehr hohen Niveau.
Sehr schön. Das ist aber eine sehr positive Note.
Jetzt gibt es sogar noch vergiftete Komplimente. Ich bin total begeistert.
Ja,
die letzten zwei Minuten sind auf jeden Fall mein Lieblingsteil dieses Podcasts.
Siehst du, das ist doch wunderbar. Gut.
Danke euch beiden.
Damit haben wir das Jahr 2024 verabschiedet. Ich bin schon gespannt, wie wir nächstes Jahr um diese Zeit hier sitzen werden, weil ich muss sagen, ich glaube, diesmal bin ich stolz auf mich, weil ich hier sehr viele von euren Filmen tatsächlich auch mal irgendwie kannte. Weil die letzten Male hatte ich immer so das Gefühl, so okay, ach, Jenny steht jetzt schon wieder im Film, den kenne ich noch gar nicht. Ja. Oh, noch ein Film, den kenne ich gar nicht. Und,
mein Platz 1 für nächstes Jahr steht ja schon so halb fest. Ne?
Vielleicht komme ich ja endlich mal so an euer Level ran hier.
Aber hast du den jetzt schon geguckt oder nicht?
Welcher denn?
Hatte ich dir schon verraten und die Presse vorgeführt?
Ja. Soll ich ihn sagen? Weil
das haben die Leute bis nächstes Jahr vergessen.
Ja, The Brutalist.
Ja, ist nicht bei mir auf Nummer 1.
Nee, aber Christoph hat
ja
schon
sehr. Ja, der ist schon ganz gut. Nein, der ist wirklich gut. Schaut The Brutalist. Der kommt in Januar oder so?
Januar oder Februar.
Ja, irgendwie so. Unbedingt gucken.
Dauert auch dann leider fast 4 Stunden.
Naja, dann. Ja. Gut, so, dieser Podcast ist jetzt bei fast 1:40 angekommen. Das sollte dann auch erstmal reichen. Jenny, vielen lieben Dank, dass du mit uns dein Jahr Revue hast passieren lassen.
Ja, danke für die Einladung. Hört Streamgestöber. Tschüss.
Genau, da bin ich nämlich auch gewesen. Da haben wir ja mit Max und Esther über die Serien des Jahres gesprochen. Das wird da ja ein bisschen anders bei euch aufgezogen, aber auch sehr interessant. Da gibt es dann sogar 2 Folgen. Und Christoph, danke. Ich hoffe, du hattest Spaß mit den letzten 2 Minuten, die du jetzt hier dann doch noch RTL-Drama bekommen hast.
Ich bin total gehypt. Ich bin jetzt total gehypt aus dem Podcast.
Sehr gut. Na, wenigstens etwas. Vielen Dank an euch da draußen. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann definitiv auch wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.